Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 210 oder der ersten Folge des Team Marvin Podcasts, je nachdem. Eben jener ist auch heute anwesend. Hallo Marvin.
Gute, hallo.
Und der Basti, der am Ende eine lange Liste von Namen vorlesen wird.
Gute. Ich habe mir ein kleines Intro besorgt.
Das geht doch hier gleich wieder richtig ab. Basti jetzt neuerdings auch mit Einlaufmusik. Ich bin begeistert.
Was einfach muss sein,
der Marvin, bis der Marvin sagt, is it? Can it be?
Ich merke schon, das ist die Wrestlingisierung des Eintracht-Podcasts.
Ja, ja, ich sehe schon. Demnächst werden wir hier von WWE Network gesponsert. Es fehlt nicht mehr viel. Genau, keine Punkte wurden uns gesponsert von Marvin Hitz am Wochenende.
Alter, das schon, ey, die zweite Minute, du hast schon wieder eine goldene Überleitung gebracht. Also heute.
Ja, ich werde hier noch irgendwann für den Golden Globe der Podcast-Überleitung ausgezeichnet. Ich sehe es schon kommen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser ganze Spieltag lässt mich ja rätseln zurück, denn die Eintracht hat für mein Dafürhalten ein ordentliches Spiel gezeigt. Also ich habe hier eine Art gesehen, das mag skurril klingen, aber die eigentlich fast besser war als bei dem Sieg beim letzten Spiel. Also für mich, ich habe mir das alles nochmal nachgeguckt, weil ich ja während der eigentlichen Zeit es nur in Ausschnitten gucken konnte, habe ich mir die 90 Minuten nochmal pur gegeben und muss sagen, die Eintracht hat ordentlich Fußball gespielt. Das war über weite Strecken einfach konstanter als das, was gegen Wolfsburg passiert ist. Aber du hast halt jemanden da gehabt mit Marvin Hitz, der uns an dem Abend halt wirklich nichts geschenkt hat. An dem Tag.
Nee, aber wobei man sagen muss, also ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, weil hier Kindergeburtstag war, aber die erste Halbzeit, das war schon relativ ausgeglichen, oder?
Ja, ich fand die ersten 15 Minuten war die Eintracht so ein bisschen noch nicht ganz wacher, wieder wie ich sehe es ähnlich wie bei Marvin, die Eintracht hat echt gut gespielt. Also dafür, dass sie in Augsburg gespielt haben, ich habe viel schlimmer befürchtet, weil Augsburg so ein Gegner ist, der uns eigentlich gar nicht liegt und ich gedacht habe, die machen uns die Räume eng und dann werden wir hektisch und dann sind die zu Hause und dann kriegen wir ein dummes Tor. Also eigentlich habe ich da fest mit gerechnet. Mhm. Aber man muss sagen, die Eintracht, man merkt tatsächlich, dass die Eintracht sich mehr Ballsicherheit eingekauft hat, finde ich. Auch wenn Marco Russ immer noch spielt, was mir immer noch nicht passt, weil der da irgendwie komplett jetzt raussticht, wenn neben ihm Leute spielen, die tatsächlich den Ball stoppen können. Aber ich muss sagen, es war zwar 0-0, aber wie man es so schön sagt, eines der besseren Sorte. Und ja. Am normalen Tag gewinnt die Eintracht das Ding auch. Also dieser Kopfball von Meier.
Ja, genau, Eigner, das Ding.
Das sind normalerweise, weil da gewinnen wir auswärts 2-0 in Augsburg. Da kräht kein Hahn mehr danach. Das waren halt zwei Momente. Ich war einfach zufrieden, dass wir die Chancen überhaupt hatten. Sowas, ich erzähle es ja oft, wenn ich auf die Eintracht schimpfe, aber sowas, was da passiert ist, das ist Fußball. Das kann passieren, dass du Pech hast. Da sage ich auch nichts, weil die Eintracht tatsächlich unterm Strich gut gespielt hat. Und ich sehe es ähnlich, dass die waren sogar besser als gegen Wolfsburg. Das Glück, was wir gegen Wolfsburg hatten, hatten wir halt in Augsburg diesmal nicht. Aber es ist doch beruhigend zu sehen, dass die Einstellung wieder da ist. Und auch ein bisschen mehr individuelle Klasse, weil Fabian hat mir an dem Tag auch einigermaßen gut gefallen für sein erstes Spiel von Anfang an. Ich finde, der geht vorne gut ins Pressing. Das merkt man, dass er irgendwie Bock hat und auch immer wieder Leute ruft und sagt, Jungs, auf, lass mal irgendwie was abziehen hier. Und klar, taktisch ist es immer noch nicht das allerhöchste Niveau. Das habe ich auch nicht erwartet. Das erwarte ich von unserem Trainer auch nicht. Aber im Endeffekt haben wir eine gute Mannschaft, finde ich. Und mit bisschen mehr Glück gewinnen wir da. Wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Und wenn Fabian irgendwie noch mehr Spielpraxis kriegt und noch mehr Bindung in die Mannschaft, dann traut er sich, glaube ich, auch einmal mehr abzuschließen. Weil das hat mir noch ein bisschen gefehlt bei ihm, so dieses, dass er sich das letzte Zutrauen zu sagen, ich bolze den Ball jetzt auch mal drauf außerhalb vom 16er, aber ansonsten, die Leute kennen mich ja, ich beschwere mich oft und gerne, aber ich habe tatsächlich an dem Spiel nicht viel auszusetzen, weil ich hatte es schlimmer erwartet, ehrlich gesagt, und ich habe 0-0 getippt, aber ich hatte mir ein komplett anderes 0-0 vorgestellt, als was tatsächlich dann stattgefunden hat.
Es war eine relativ geschlossene Mannschaftsleistung, habe ich den Eindruck gehabt, denn also auch, wie du gesagt hast, Russ war okay, Zambrano hat für mich ein ziemlich gutes Spiel gemacht, ja, die Eintracht war, Bitte? Abraham auch auf jeden Fall, hat sich wirklich gut eigentlich in diese Mannschaft integriert. Und auch dann ein Huschti hat für mich auch ein besseres Spiel gemacht als noch gegen Wolfsburg. Also für mich war es insgesamt eine ordentliche Leistung. Wie du das sagst, da hast du natürlich auch ein gewisses Maß an Pech, dass Marvin Hitz wirklich einen Paradetag hat, ja. Ich habe letztens zu einem Freund gesagt, er hat sich jetzt für die zweite Torhüterposition hinter Manuel Neuer bei den Bayern empfohlen, ja. Also das war wirklich eine 1A-Situation. Mich stört dann insbesondere halt wirklich, dass dieser Kopfball da, den er da noch rausgekratzt hat, aber das waren ja noch mehrere Aktionen, wo er sich wirklich ausgezeichnet hat. Die Dinger machst du normalerweise, dann gewinnst du vielleicht das Spiel. Aber was willst du machen? Aber immerhin, und das ist ja gut, und das ist ja auch mal ein Fortschritt, wir können der Mannschaft hier nichts vorwerfen. Sie hat es versucht, das hat nicht hundertprozentig geklappt. Du fährst mit einem Punkt nach Hause. Das ist in Anbetracht der Tatsache, in Anbetracht der Enge, der tabellarischen Enge natürlich nicht optimal. Aber wir müssen sagen, gibt nichts auszusetzen, ordentlich gespielt, Mutter ein bisschen weitergehen. Das ist doch mal eine Leistung, mit der du einfach einigermaßen zufrieden sein kannst.
Ja, und vor allen Dingen so weitermachen. Also so einfach so weitermachen. Und nicht, dass wir wieder irgendwann dastehen und haben dann plötzlich so ein Aha-Erlebnis wie gegen Ingolstadt damals in der Hinrunde. Ich will, wenn die Eintracht so weiterspielt, kommen die Tore nämlich von ganz alleine. Und dann, ich hoffe, dass die Spannung hochgehalten wird. Und vielleicht kann, und jetzt lobe ich mal unser Geburtstagskind Armin Fee, vielleicht kann der neue Armin Fee, nenne ich ihn jetzt mal, der ein bisschen mehr grießcremig und mehr meckert, vielleicht hält er so die Spannung hoch. Und gerade, dass wir jetzt... wir reden später mit Sicherheit noch drüber, dass wir jetzt so viele Neuzugänge haben, wird auch, glaube ich, die Spannung im Kader hochhalten. Und was ich aus dem Spiel unterm Strich mitnehme, ist, dass die Eintracht tatsächlich sich mehr Ballsicherheit eingekauft hat. Und das finde ich ziemlich wichtig, weil in der Hinrunde hatten wir oft Spiele, wo du das Gefühl hattest, die brechen derart in Hektik aus und können irgendwie keine drei Pässe hintereinander spielen. Und ja, da sind wir durch Huschti, Fabian, glaube ich, da sind wir gut aufgestellt in dem Bereich und Ballsicherheit ist immer wichtig. Das heißt neudeutsch, glaube ich, Pressing-Resistenz, aber ich sage immer mal
Ballsicherheit. Was ist denn eure Meinung von Fabian jetzt im zweiten Spiel? Ich meine, jetzt hat er von Anfang an gespielt.
Ich finde, es ist eine solide, positive Entwicklung. Es gefällt mir vielleicht auch im Endeffekt besser, als wenn er jetzt dabei beim ersten Spiel 3 Tore geschossen hätte und du ihn dann nie wieder gesehen hättest. Also ich finde, es ist eine kontinuierliche, positive Entwicklung und ich hoffe, dass es so weitergeht. Das muss irgendwann auch darin resultieren, dass du auch vielleicht den einen oder anderen direkten Torschuss nochmal siehst, der dann auch dann in Tor sich ummünzt. Aber das ist, finde ich, mich eine gute, stetige Entwicklung und du darfst nicht vergessen, der kam zu einer relativ schwierigen Zeit. Winterpause ist nie eine, bei der du so lange Zeit hast, dich einzugewöhnen, auch wenn er relativ früh kam. Und dafür macht er sich gut und fügt sich gut ins Team an und ein. Und dann zusätzlich muss ich noch erwähnen, es macht sich bemerkbar, dass das Standing von ihm innerhalb der Mannschaft intakt ist. Und das ist positiv.
Ja, sehe ich genauso. Also man kann natürlich keine Wunderdinge erwarten. Und wie du schon gesagt hast, ich will auch, glaube ich, von Neuzugängen hier gar keine Wunderdinge mehr in den ersten Spielen haben. Sondern ich habe lieber eine Kurve, die stetig bis nach oben geht, als das, was wir sonst immer haben, dieses Castagnos-Fenin-Syndrom. Und Katlitz war es ja ähnlich. Sondern er soll sich in diese Mannschaft spielen. Ich glaube, er kommt als Typ auch gut an. Und ich bin immer noch frohen Mutes, was ihn betrifft. Und ja, wir müssen ihm eh, also so 10 Spiele braucht er, glaube ich, sowieso. Und die Nummer wird, glaube ich, eh komplett ausgeschöpft erst im Sommer sein, wenn er dann seine erste Sommervorbereitung mitmacht, das Wetter hier ein bisschen besser wird und er sich vielleicht auch mehr traut, weil ich glaube, man hat ihn trotzdem noch angesehen, dass er sich an der einen oder anderen Stelle noch nicht ganz traut und man hat auch wieder gesehen, dass teilweise die Passwege natürlich noch nicht sitzen. Wo, das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man neu in eine Mannschaft kommt und ich glaube, er spielt trotzdem noch einen anderen Fußball, als der hier in der Bundesliga gespielt wird, da muss er sich auch dran gewöhnen. Weil er trotzdem, er macht viel intuitiv, glaube ich, und das passt eigentlich ganz gut, aber da braucht er natürlich auch Abnehmer und ich glaube, das wird sich schon einpendeln, gerade wenn wir ein festes Konstrukt jetzt endlich mal entwickeln und ich hoffe einfach, dass wir das kriegen, weil ich glaube, wenn diese Mannschaft die Einstellung beibehält und sich ein bisschen einspielt und wir nicht dieses komplette Durchgewechsel haben, wie wir es in der Hinrunde am Anfang hatten, dann ist diese Mannschaft auf jeden Fall locker in der Lage, die Bundesliga zu halten. Und eventuell sogar ein bisschen mehr. Und ich finde trotzdem, dass Armin Fee jetzt liefern muss, weil ich finde, diese Mannschaft von ihren Einzelteilen ist ziemlich gut und ich hoffe, dass er sie jetzt gut zusammensetzt, weil die Ausreden sind der Hinrunde sind jetzt vorbei. Also die Verletzten habe ich sowieso nicht zählen lassen in der Hinrunde. Jetzt haben wir einen breiten Kader mit viel Qualität, die er auch haben wollte, wo auch teilweise echt gute Verpflichtungen dabei waren. Und wenn jetzt nichts Grobes passiert im Thema Verletzungen oder sonst irgendwas, dann müsste die Eintracht eigentlich in aller Ruhe die Klasse halten, was dafür sorgen würde, dass wir A, es leichter haben, einen Sponsor zu finden und B, leichter neue Spieler für den Sommer und C, die Leute, die jetzt schon da sind, quasi das halbe Jahr Eingewöhnung haben, dass die im Sommer voll durchstarten können und ja, vielleicht können wir dann nächste Saison, machen wir ja sowieso, macht man als Eintracht-Fan ja jedes Jahr, vielleicht können wir einen neuen Anlauf nehmen, zu sagen, gut, wir wollen uns weiterentwickeln endlich mal und dass wir nächsten Winter zum Beispiel, auch wenn ich ihn jetzt cool finde, aber zum Beispiel keinen Huschti mehr verpflichten, sondern dass wir vielleicht lieber gar keinen nächsten Winter verpflichten, ja, sondern dass wir mit der Mannschaft, die wir haben, zufrieden sind und oder alles halt läuft.
Im Sommer die Leute verpflichten, die wir brauchen,
ja,
ja auch mal so eine Theorie.
Also, zum Beispiel. Das wäre natürlich die Optimallösung. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zum Spiel zurückkehren, wobei ich dann auch noch mal Bezug nehme zu dem, was der Basti eben gesagt hat. Also zunächst will ich einwerfen, dass ich es gut finde, wie der Fee es da doch gelöst hat. Ja, ich muss sagen, da hatte ich Unrecht, lag ich vollkommen falsch, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das Seferovic doch von Anfang an spielt, dass er ihn gekitzelt hat und ihn jetzt doch noch spielen lässt. Das war nicht der Fall. Es folgte die nächste Watsche, mehr oder weniger, und Seferovic durfte eine ganze Minute spielen für Aigner, der dann kam in der 91. Minute rein. Also da muss man schon sagen, das war da steckt wirklich mehr dahinter, als nur hier Leute aufrütteln. Man merkt, das Standing von Seferovic geht stetig nach unten. Da habt ihr recht gehabt, da habe ich falsch gelegen. Ist aber im Endeffekt, wenn ich mir so angucke, wie die Mannschaft gespielt hat, wirklich die richtige Entscheidung gewesen, gehe ich mal von aus. Jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was Basti eben erwähnt hat. Natürlich steht dann auch bei mir die Hoffnung, dass natürlich in nächster Zeit alles besser wird. Abgesehen davon, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass es bis zum Saisonende ganz schön eng wird. Es hängt allein damit zusammen, dass die letzten Spiele in der Rückrunde nicht zu unseren Gunsten sind, wenn ich mir überlege, dass wir keine Fans mit nach Darmstadt nehmen können und so weiter und so fort. Da gibt es auch ungünstige Momente, die nicht zu uns in die Karten spielen. Das wird aber noch zu sehen sein. Und dann will ich noch mal ganz kurz darauf zurück, was Bruchhagen gestern, ich werde da demnächst oder nachher noch mehr dazu sagen, aber was Bruchhagen auch gestern bei der Mitgliederversammlung gesagt hat, das ist natürlich die alte Leier, aber da hat er gesagt, dass halt der Wettkampf immer schwieriger wird, dass England ein großes Problem ist, weil die Spieler für viel mitlocken. Das kann natürlich auch für die Eintracht und manchmal auch zum Vorteil gereichen. Das heißt, wenn Spieler der Eintracht weggehen, ist aber eher selten der Fall. Und aber auch, dass innerhalb der Bundesliga sich das Gefüge weiter verschiebt. Und das fand ich ganz interessant. Da hat Bruchhagen ja gestern das Beispiel mit Maxim, der ja zum VfB für 6, oder was weiß ich, für viel Geld gewechselt ist. Und doch für 6,5 Millionen. Und da muss der Bruno Hübner zuerst dran gewesen sein. Hat aber da keinen Abschluss erzielen können, allein aufgrund der Tatsache, dass da zu viel geboten wurde, die Eintracht da nicht mitging und auch da die Eintracht dann dementsprechend den Kürzeren gezogen hat. Also das heißt, es wird immer schwieriger und ich finde es trotzdem gut, dass wir das Ding positiv sehen und sagen, wir wollen jetzt die Saison einfach beenden. Das ist der normale Gang der Dinge. Aber die Eintracht muss sich natürlich auch sehen, muss sich natürlich auch überlegen, wie sie sich in den nächsten Jahren positionieren will. Und da ist das, was der Basti gesagt hat, durchaus richtig. Frühzeitig neue Sponsoren anziehen. Jetzt habe ich alle totgequasselt.
Nee, totgequasselt nicht. Ich dachte nur, Basti setzt ein.
Ja, ich hatte ja eben an Dings gedacht. Also was du über Seferovic gesagt hast, da will ich nochmal kurz einhaken.
Ja.
Weil es ist ja, wie wir es befürchtet hatten, scheint es wirklich eine längere Sache zu sein jetzt, obwohl er nicht abgegeben wurde. Mangels Alternativen, wie kommuniziert wurde, aber ich glaube, und ich glaube zum Beispiel, dass der Benhatira-Transfer dafür spricht, dass Meier jetzt als Mittelstürmer eingeplant wird und Benhatira quasi der Backup für Fabian jetzt ist. Also ich glaube, dass Seferovic jetzt quasi Stürmer Nummer 2 hinter Meier ist und Benhatira offensiver Mittelfeldspieler Nummer 2 hinter Fabian.
Ah, offensiver Mittelfeldspieler. Interessant. Ja, weil, okay, alles klar. Können wir ja nachher auch nochmal drüber reden?
Können wir nochmal. Ich meinte nur, aber die Seferovic-Nummer ist trotzdem in dem Sinne schade, weil wir dann natürlich diese angesprochenen England-Millionen, die du eben erwähnt hast, die werden natürlich dadurch geringer, als wenn er jetzt quasi durchspielen würde und sagen, er würde noch 7 Tore in der Rückrunde schießen und würde zur EM fahren. und würde da irgendwas losballern, weil ich sage es immer noch, also wenn Leute wie Okazaki und Tim Klose über 10 Millionen Euro erlösen, dann kann man, ohne das übertrieben zu meinen, für den Seferovic, wenn er in der, wenn er in guter Form ist, in dem Alter, für seinen Stürmertyp, der trotzdem nicht so häufig da ist, könnte man trotzdem 17, 18 Millionen Euro verlangen. Und das wäre dann zum Beispiel für die Eintracht so eine Art Startschuss zu sagen, okay, wir probieren, ähnlich wie Gladbach das gemacht hat, nach den Marien, Reus und Jansen-Transfers, probieren, ein Level weiterzukommen. Und da würde ich mich auch gar nicht scheuen, Spieler zu verkaufen. Ich würde dann auch, und wenn es zwei Stützen sind, und wenn es im Sommer Zambrano und Seferovic sind, zusammen für 25 Millionen Euro, ich glaube, ich würde das machen und würde dann einfach gucken, dass ich neue Spieler, die die Hälfte kosten, die man auch wieder weiterentwickeln kann. So wie Gladbach das gut gemacht hat, weil Gladbach hatte am Anfang, glaube ich, auch nicht mehr viel mehr Geld als wir. Und die konnten sich sogar Flops erlauben wie De Jong, wo das Geld verblasen wurde, jetzt Drimmitsch. Aber die haben dann trotzdem einen Spieler wie Xhaka, der wahrscheinlich jetzt, ich glaube, die haben 8 Millionen für ihn bezahlt und der wird mit Sicherheit für 30 plus X irgendwo hingehen. Und das kann trotzdem der Weg sein. Und da können diese verfluchten England-Millionen können dann vielleicht sogar einen positiven Effekt noch haben. Und die Eintracht, aber wir haben es ja schon oft angesprochen, die Eintracht muss das halt auch wissen. Und die Eintracht muss da sein. Und die Eintracht kann sich, und das haben wir, glaube ich, vor 4, 5 Podcasts schon mal gesagt, die darf das nicht mehr verschlafen, weil das war ja mein Stoffwechselvergleich, weil es wird immer schwieriger mitzuhalten. Und die Eintracht muss... Und ich hoffe, dass sie es macht. Und ich hoffe, wir werden mit Sicherheit nachher auch noch drüber reden. Wir haben heute viele, viele Themen. Ich hoffe, dass der neue Vorstandssport, nenne ich ihn jetzt mal, dass er auch das weiß und dass die Eintracht da an einem Strang zieht. Eventuell sogar mit einem neuen Sponsor, der dann vielleicht nicht mehr nur Sponsor ist, sondern vielleicht sogar eine Art strategischer Partner. Auch wenn das alles Begriffe sind, die den Fußballromantiker in mir ein bisschen zusammenzucken lassen. Aber ich befürchte, es geht nicht anders. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, die nächsten Jahre werden für die Eintracht sehr entscheidend, weil so ein Dahinplätschern, wie wir es die letzten 10 Jahre hatten, mit ab und zu mal abgestiegen, ach, dann sind wir aufgestiegen, und ich glaube, das wird nicht mehr so einfach werden. Und der Fußball ist, glaube ich, an so einem Scheideweg, wo man sagt, es geht jetzt in den, ich nenne es jetzt mal den Ultrakommerz, und wenn die Eintracht da den Absprung nicht, also wenn die Eintracht da nicht mit reinkommt ins Boot, sage ich mal, ja, dann kann es sein, dass wir dann mit einem kleinen Paddelboot hinterherfahren müssen, und das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber
wir können da weder hinterher paddeln noch hinterher schwimmen. Wenn wir es nicht schaffen, da mit drauf zu kommen, dann war es das für uns.
Glaube ich auch.
Das Thema, sorry, ich wollte nur über das Thema Augsburg jetzt schon abhandeln wollen. Ist es jetzt schon beendet? Oder gibt es dazu noch was zu sagen?
Mich würde jetzt nur noch eure Einschätzung so ein bisschen interessieren bei dem Seferovic-Thema. Glaubt ihr, dass ihr jetzt nochmal mehr bei uns wird, als nur derjenige, der am Ende da ist, um die Minuten von der Uhr zu nehmen?
Es muss eigentlich. Es geht schon, nicht oder? Anders. Du hast nicht den Kader zur Verfügung, wo du sagen kannst, auf diese Personalie kann ich komplett verzichten. Wir wissen ganz genau, wie die Rückrunde verlaufen wird. Und wenn es eng wird, dann brauchst du auch so Typen wie ein Seferovic. Es geht gar nicht anders. Und ich glaube, es ist das Verkehrteste, das hat Basti ja angesprochen, was du tun kannst, wenn du wirklich ihn außen vor lässt, den Marktwert in den Boden rammst und ihn dann für 2 Millionen zurück in die Schweiz verscherbelst. Das kann nicht das Ziel sein. Das ist auch, glaube ich, nicht das Ansinnen eines Hübners. Ich denke, dass es da noch Gespräche geben wird und dass er vielleicht nicht mehr diese Position erreicht, die er vor diesem Crash, sage ich mal, hatte. Aber es geht gar nicht anders, dass es sich hier einigermaßen wieder zusammengerauft wird. Und stell dir mal vor, Meier verletzt sich in 2, 3 Spielen, was alles möglich ist. Der Junge ist nicht mehr, das ist nicht mehr der Jüngste. Und dann stehst du da. Und wenn du Leute dann komplett vor den Kopf haust, dann bringt es dem Verein auch nichts, dass du bist nicht in der Position, dir das zu erlauben. Wenn du Bayern bist, dann kannst du das machen. Dann kannst du sagen, ja, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Verpiss dich. Aber das geht einfach nicht. Und die Eintracht muss einfach diese Tür offen lassen, und ich gehe auch davon aus, dass das im Sinne der Professionalität so gehandhabt wird.
Ja, ich hoffe auch. Also du musst Seferovic auf, wie du es gesagt hast, auch trotz, unser Kader ist trotzdem drin, und es kann immer was passieren. Du musst ihn auf jeden Fall auf Temperatur halten irgendwie. Also vielleicht wird es jetzt schwer, um reinzukommen, aber du kannst ihn auf gar keinen Fall, weiß ich nicht, so Aktionen bringen, von wegen, du lässt ihn 45 Minuten warm laufen und dann holst du ihn mit an. Also du musst ihn irgendwie trotzdem bei Laune halten, muss ihm irgendwie kleine Einsätze dann hinwerfen oder sonst irgendwas, oder ihn vielleicht sogar mal von Anfang an bringen in einen gewissen Spielmodus und sagt, jetzt kommt es drauf an und ich gebe dir nochmal die Chance. weil wir können uns das nicht erlauben. Das ist trotzdem vom Marktwert immer unter den Top 3, sage ich mal jetzt, oder Top 4. Das können wir als Eintracht auf gar keinen Fall uns erlauben. Marvin hat es gesagt, das können vielleicht die Bayern machen, die das konsequent durchziehen können. Wir müssen uns da arrangieren, da muss irgendwie, es muss gut moderiert werden. Und ja, weiß ich nicht. Es gab diese eine Szene, wo Armin Fee ihn so unbeholfen probiert hat, glaube ich, zu umarmen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist von unserem Armin Fee, der sowieso ein bisschen dünnhäutig ist, ist es, glaube ich, das ist auf seine Art fast eine Entschuldigung in dem Sinne so, ja, ich weiß nicht, ihr kennt diese Leute, die wissen, dass die Scheiß gebaut haben, aber die sich lieber die Zunge abschneiden würden, bevor sie das zugeben. Mhm. Und so ähnlich habe ich seine Reaktion ihm, Seferovic gegenüber auch interpretiert, und Seferovic hat genau auch so reagiert wie der, ich glaube, der René hat es letzte Woche gesagt, wie ein Kleinkind. So, ja, ich zeige jetzt auf gar keinen Fall lächerlich oder auf gar keinen Fall zeige ich eine Reaktion, die beiden. Also, das sind so zwei, weiß ich nicht. Die sollen am besten, soll der Seferovic mal eine Flasche Schweizer Rotwein mitbringen, dann sollen die das abends irgendwo klären und dann, ja, weil man kann sich im Sommer immer noch trennen. Man kann sagen, ey, Armin Fee bleibt hier, Stäubing ist ein Buddy, wir wollen die nächsten 5 Jahre mit Armin Fee bestreiten und der hat keinen Bock mehr auf Seferovic, können wir alles machen, dann müssen wir das aber, dann sollen die ein halbes Jahr irgendwie Waffenstillstand machen und das im Sommer friedlich beenden, dass beide Seiten, weil Armin Fee profitiert dann im Endeffekt auch davon, dass er dann auch mehr Geld ausgeben kann, wenn Seferovic eine potenzielle Ablöse bringt im Sommer und ich hoffe einfach und ich traue Armin Fee das auch zu, weil bei allem Gemeckere, was ich schon über ihn herabgelassen habe, er ist trotzdem auch ein erfahrener und in gewissen Situationen trotzdem besonderer Mensch, der hoffentlich das auch weiß und auch hoffentlich Leute um sich herum hat, die ihm das sagen. Und wir können auf jeden Fall Seferovic nicht crashen lassen. Also, und ich bin gespannt, wie es die nächsten 3 Spiele aussehen wird, weil die Sache hängt natürlich auch davon ab, es kann natürlich auch so eine eigene Nummer werden. Also, dass er jetzt quasi mal ein Spiel Denkzettel gekriegt hat, aber keine Ahnung, dann gewinnt die Eintracht plötzlich 4-1 gegen Stuttgart mit derselben Aufstellung wie in Augsburg und dann ist es nicht mal mehr Boshaftigkeit von Fee, sondern dann ist es einfach das Momentum, was verhindert, dass der Seferovic reinkommt, weil die anderen es halt gut machen. Das hast du auch oft. Und das sind alle Möglichkeiten und bin gespannt, wie die Nummer ausgeht.
Ja, aber das ist natürlich die Gefahr, mit der du dann halt erleben musst, auch als Spieler, ne? Ich meine, wenn du halt dich nicht immer 100%, aber das kann dir sogar als optimaler, als immer astreiner Spieler, der mal einspielt,
der wegen
Gelb-Rot-Sperre oder Gelb-Rot-Sperre mal ausfällt, da kann dir das halt auch passieren. Das ist halt das Wagnis, aber das ist auch gleichzeitig dieser Wettkampf, den man sich dann im Bundesliga-Geschäft stellen muss. Das ist die Chance, aber andererseits hat er, wenn er demnächst auch mal wieder eine Chance bekommt, sich einzubringen, auch die Möglichkeit, die bestmögliche Leistung zu zeigen und sich wieder heranzuspielen. Ich glaube, das ist genau das Ding.
Okay.
Ja. Zumindest war er, man muss ja sagen, ist er als Zweiter ist er gekommen, oder? Zweiter Einsatzspieler? Er ist ja zumindest scheinbar die zweite Option und ist nicht komplett raus.
Irgendwie. Ja, das stimmt. Oh. Ja, genau.
Gut.
Sitzt nicht auf der Bühne. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Wenn wir auf der Tribüne sitzen, dann wüssten wir ja, was Sache ist.
Dann wäre es eine ganz andere Nummer, ja. Das
genau. Aber
tragisch, ja.
Wir müssen es abwarten, weil jetzt ist das Transferfenster geschlossen. Es sind natürlich auch immer so Dinge, ne? Also ich meine, allein taktisch ist ja auch eine Erwägung. Setze ich den jetzt auf die Tribüne, dann demonstriere ich auch, dass ich mit ihm überhaupt nicht mehr plane. Das heißt, da ist der Marktwert von vornherein niedriger. Also das heißt, interessant werden jetzt auch die Spiele, die jetzt nach dem Schluss des Transferfensters kommen. Da werden wir sehen, wie Fee mit ihm agiert und da müssen wir schauen, ob das dann ähnlich weitergeht. Immer noch eine Option ist. Wenn das der Fall ist, dann gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass wir ihn öfter sehen.
Du hast es gerade angesprochen, Transferfenster ist rum. Gestern war der allseits bekannte und von vielen hochgeschätzte Deadline Day.
Haben wir nicht beim letzten Deadline Day gesagt, wir wollen irgendwas machen? Weil wir uns über diesen gelben Sky-Scheiß beschwert haben.
Ja, ich muss sagen, ich habe das ja
beide. Dazu sagen, das ist mir relativ
hochstieg. Das ist echt geil. Die machen 24 Stunden, ziehen die sich hässliche gelbe Anzüge an und es passiert im Endeffekt nichts. Die warten 24 Stunden, bis die Serdar Tadic Transfer verkünden dürfen. Also es wirkt, in England finde ich es lustig, weil da passieren immer lustige Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr den Typen mit der Banane gesehen habt, der diesen einen Deadline, der Reporter die ganze Zeit mit dieser aufblasbaren Banane genervt hat.
Nee.
Aber in Deutschland wirkt das noch arg, ja, das wirkt wie gewollt und nicht gekonnt, sag ich mal.
Ja, das mit dem gewollt und dem gekonnt, das können noch andere, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben auch noch zweimal nachgelegt, einmal den von uns so stark gewollten Rechtsverteidiger, Janni Regesel.
Yeah.
Ich habe den irgendwie nie wirklich auf dem Schirm gehabt, Marvin, du doch bestimmt, oder?
Nee, also auch nicht so wirklich. Ich habe den einmal damals, da hat er noch U18 gespielt, da habe ich mir so einen Kick mal gegeben. Da ist er mir aufgefallen, aber mal ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, okay, das ist jetzt der zukünftige Bundesliga-Topstar. Da hat er eine gute Partie gemacht. Ich habe ein Spiel dann jetzt auch bewusst mit ihm gesehen, als er in der Hinrunde für Hertha aktiv war. Aber trotzdem kam der Transfer für mich wirklich aus heiterem Himmel. Ich hätte damit nicht gerechnet und bin aber auch aufgrund der Tatsache, was Basti uns da so erzählt hat, überaus beglückt und lass den Basti dementsprechend erstmal reden.
Ja, ich habe von ihm, glaube ich, ein Freund von mir wohnt in Berlin und ein anderer Freund von mir ist Trauzeuge von Peter Niemeyer, der auch bei der Hertha gespielt hat. Und die Quellen habe ich mal so ein bisschen angezapft und ich glaube, im Rasenfunk wurde er, glaube ich, sogar auch schon mal erwähnt irgendwann. Und hat, glaube ich, in der Hinrunde schon 6 Spiele gemacht. Und was man über ihn so hört, es ist ein sehr spezieller Typ. Also es ist kein der nächste Standard-U-Deutschland-Spieler, den man sich so vorstellt, der irgendwie gegelt und geschniegelt ist, sondern er scheint irgendwie ein Typ zu sein, der auch, glaube ich, der berät, also der verhandelt, glaube ich, sogar seine Verträge komplett selber, was auch sehr, sehr untypisch ist.
Okay.
Und ich würde ihn irgendwie, also er wurde mir beschrieben, also dass es ein Kämpfer ist, der vor nichts Angst hat. Was bei unserer Mannschaft ja auf jeden Fall ein sehr großer Benefit ist, wenn du einen auf dem Platz hast, der no matter what irgendwie nicht den Kopf runter macht, sondern der sagt, auf geht's. Also das ist ja so ein bisschen, so ich sag mal, so eine einfach strukturierte Kampfschnauze ist, der trotzdem vorangeht. Ist auf jeden Fall ein Talent und ich glaube, die Hertha hat ihn auch ungern abgegeben, aber er ist, glaube ich, an Mitchell Weiser einfach nicht vorbeikommen, weil der quasi von Bayern echt einen Impact bei denen gemacht hat. Und ich glaube, in der Bundesliga, das haben wir ja in der Hinrunde die ganze Zeit gesagt, ich glaube, in der Bundesliga gibt es keinen Verein, der auf der Rechtsverteidigerposition so schlecht besetzt ist. Und da würde ich als junger Spieler auch sagen, gut, dann gehe ich zur Eintracht, weil da sind die Chancen, glaube ich, am allergrößten, dass ich auf meine Spiele komme. Und das ist in seinem Alter ja mit das Wichtigste. Und ich glaube, wir haben echt nur 75.000 Euro Aufwandsentschädigung bezahlt, was... Das ist
nix.
Bei, wir wissen nicht, wie er spielt, aber so von den Voraussetzungen jetzt, dass wir echt ein Talent auf der Position, die wir uns echt gewünscht haben, unerwartet, das ist der Baba-Transfer überhaupt von Bruno Hübner. Und ich glaube, da spielt unsere neue Scouting-Abteilung mit Legien, spielt da auch eine Rolle.
Ja.
Und es ist für die, es ist fast voll ungewohnt, als Eintracht-Fan so einen Transfer zu erleben, weil, ich hätte es im Leben nicht erwartet. Also wir haben ja Angst gehabt, dass wir 100 Jahre auf Jungen warten. Und ich habe tatsächlich die Hoffnung, auch klar mangels Alternativen, ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass er sich ziemlich schnell in die Mannschaft spielen kann. Weil ich zum Beispiel auch glaube, dass Fee auf solche Typen steht. Typen, die nicht viel nachdenken, die immer Vollgas geben, die sich was zutrauen und die auch auf den Trainer hören und weiterkommen wollen. Ich glaub, das könnte... Natürlich weiß man es nie, aber von meinem Gefühl her könnte das eine echt starke Nummer werden. Und ich glaube, er kann viele, viele Leute überraschen, weil, wie der Marvin es gesagt hat, so viel hat man über ihn noch nicht gehört und ich auch nicht. Ich musste auch erstmal so ein bisschen mir ein paar Infos einholen. Aber ich weiß nicht, also es gibt einige Leute, die über diesen Transfer überrascht waren. Und es gibt ja schlechtere Zeichen als das, wenn gegnerische Fans und das Umfeld sich ein bisschen ärgern über einen Transfer. Also von daher, Chapeau für 75.000 Euro, sehr gut.
Kannst du nicht falsch machen. Gerade jetzt,
auf jeden Fall,
auch mit Blick auf Hasebe, der ja jetzt auch, und das war als kleiner Randblick auf Stuttgart, mit der 5. gelben Karte ja dann auch gesegnet worden ist. Ich meine, klar hast du noch einen Injovski, aber wenn du jetzt halt auch einen richtigen Rechtsverteidiger hast.
Ja, es ist auf jeden Fall so, he's the new kid on the block und im Zweifel kann er halt einfach schnell einen Impact machen. Ne? Und ja. Das ist genau das Ding. Also ich meine, er kommt zu der besten Zeit.
Und da hat es den Marvin irgendwie aus der Leitung geschossen. Da hat sich dann wohl das Internet bei dem Herren verabschiedet. Schauen wir mal, ob er gleich wieder mit am Start ist.
Ja, aber ich glaube, was er am Ende noch, was ich das Letzte, was ich verstanden habe, dass er gesagt hat, dass er hier einen Impact machen kann.
Ja.
Und ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass das für beide Seiten eine Win-Win ist. Wir haben ja echt nicht mehr damit gerechnet. Dann haben wir noch einen jungen Spieler, der Vertrag bis 2019 hatte, hoffentlich ohne Ausstiegsklausel. Und wir haben ja tatsächlich nichts zu verlieren. Also bei 75.000 Euro kann sie echt nicht falsch machen. Also da haben wir, glaube ich, schon mehr Strafen für Pyrotechnik bezahlt als für unseren neuen Rechtsverteidiger. Und für ihn ist es aber auch Win-Win. Er kommt in eine geile Stadt, also er ist von einer geilen Stadt, kommt er in die nächste, nicht geile Stadt, also eigentlich aus meiner Sicht kommt er in eine bessere Stadt. Aber er braucht sich nicht groß umgewöhnen, wie, keine Ahnung, als wenn er jetzt irgendeinen Kaff wie Hoffenheim oder Wolfsburg ziehen müsste. Und ich denke, dass es ihm hier gefallen wird, weil er, wie wir es schon gesagt haben, jetzt auch nicht die allergrößte Konkurrenz hat. Also es ist quasi, er geht quasi von der Disco, wo 80% Männer sind, geht er in eine Disco, wo nur 20% Männer sind. Und da hat er natürlich mehr Chancen, nicht alleine nach Hause zu gehen, sag ich mal.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass das zu einem guten Zeitpunkt eine gute Verpflichtung war und halt auch perspektivisch, glaube ich, da auch noch das eine oder andere leisten kann. Ich meine, der ist noch jung, da kannst du auch noch ein bisschen drauf einwirken.
Ja, auf jeden Fall. Also Hübner hat hier optimal agiert, hat einen wunderbaren Transfer, mit dem keiner gerechnet hat. Und die Sache ist ja die, du bekommst in der Winterpause meist eher abgehalftete Leute, die viel zu viel Geld, die mit 31, 32 hier rumwursteln, oder husch die jetzt nahe treten zu wollen, aber das ist eher das typische Muster. Und da hat Hübner jemanden aus ein wunderbares Kaninchen aus seinem Hut gezaubert. Und da werden wir einfach mal sehen, wie das junge Kaninchen sich entwickelt, ne? Ob es genügend Karotten bekommt oder nicht. Aber ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall die Möglichkeit haben, vielleicht, wenn alles optimal läuft, frühzeitig eine Rechtsverteidigerposition adäquat zu besetzen auf die nächsten Jahre hinaus. Deswegen hat er auch einen Vertrag bis 2019 bekommen und ich bin einfach gespannt.
Genau.
Ich habe aber auch gelesen, der Transfer ist schon im Trainingslager fresh gemacht worden. Also muss man Eintracht auch mal lassen, das ist ja komplett gar nicht rausgekommen. Also eigentlich hieß es, der Transfer war schon finalisiert für den Sommer, weil er ablösefrei im Sommer gewesen ist. Aber dann war er, glaube ich, die ersten zwei Spiele bei der Hertha nicht im Kader, dass man dann gesagt hat, gut, dann holen wir ihn halt jetzt schon, damit er quasi das halbe Jahr jetzt Eingewöhnungszeit hat, bevor er dann im Sommer kommt, was natürlich noch besser ist, weil wir zahlen ja tatsächlich nur diese Aufwandsentschädigung. Und dass das nicht rausgekommen ist, finde ich auch cool, weil das so ein bisschen dafür spricht, dass hier dieses von wegen, die eine Fraktion geht zur Rundschau, die andere geht zur Bild-Zeitung, scheinen die Leute ja wenigstens jetzt aufgehört zu haben, sag ich mal, weil hat man ja nicht mal, man hat ja nicht mal im Ansatz auch nur irgendeinen Furz gehört davon, also von daher.
Nö, nach Hübners Aussagen von wegen, wir haben unsere drei Verpflichtungen gemacht, waren ja alle der festen Überzeugung, das war es dann halt jetzt auch wirklich, also.
Gut, was ich aber, gut, okay, das wird eigentlich gegen meine Vermutung oder gegen mein Gefühl sprechen, dass der Transfer auch deshalb relativ günstig zustande gekommen ist, weil wir gleichzeitig auch noch einen anderen Spieler der Hertha.
Das habe ich mir auch gedacht, so ein Schmerzensding, so von wegen.
Genau, nämlich NSB Benhatira, der jetzt mittlerweile bei der Eintracht anheuert, weil irgendwie kam mir das schon so vor, so nach dem Motto, hier, den bekommt ihr total günstig, aber dann nehmt ihr Max Schickstiefel hier noch mit. Ja,
ich wollte gerade sagen, also Hatira hat auf jeden Fall jetzt die Auflage, der darf im Mannschaftsbus nur noch ganz vorne bei den Betreuern sitzen.
Aber ich hatte denselben Gedanken wie der Marvin, so von wegen, ihr kriegt auf jeden Fall die hübsche Frau, aber die hässliche Freundin muss auch mit. So,
Das ist jetzt so ein bisschen, da habe ich heute auch den ganzen Tag so ein bisschen überlegt. Hatten wir Hatira von Anfang an im Blick oder war das halt wirklich jetzt Sinn? So dieses Ding von wegen, den müsst ihr jetzt aber unbedingt noch nehmen? Oder wie kam das zustande?
Für mich macht es fast gar keinen Sinn.
Nee, für mich überhaupt gar nicht, weil normalerweise ist es ein Linksaußenspieler, ein Linksmittelfeld, Linksaußenspieler. Hallo, wir haben in dieser Hin- und Rückrunde, also in der Winterpause allein, eigentlich zwei Spieler gekauft, die genau diese Position bekleiden können. Ja, warum soll ich jetzt nochmal einkaufen? Also das wäre ja genauso wie, jetzt habe ich Rob Friend, und du hast jetzt den, du hast jetzt hier den Idrissou gekauft, okay, jetzt haben wir halt viel zu viele Stürmer, ja. Aber also, das glaube ich eigentlich nicht.
Genau, ich zitiere an dieser Stelle unseren Twitter-Follower Bullway7, der geschrieben hat, ich bin so froh, dass wir Ben Hatira geholt haben, hatte schon Angst, wir müssten mit Gacinovic spielen.
Ja, ganz gut.
Das beschreibt es halt wunderbar.
Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe gesagt, das ist halt einfach der dritte Spieler, der eben vor die Nase gesetzt wird. Also wir haben nicht nur einen geholt, nicht nur zwei, nein, gleich drei, die quasi verhindern könnten, dass er spielt. Deswegen habe ich ganz am Anfang diese These aufgestellt, dass Meier jetzt plötzlich als Mittelstürmer gelistet ist, weil Ben Hatira dann quasi Meiers Position in dem Sinne Verteilung aufnimmt, dass er quasi der Backup jetzt für Fabian ist, weil Fabian jetzt unsere 10 ist und Meier jetzt nach vorne rutscht und Seferovic dann quasi dafür rausrückt. Weil am Endeffekt, was der Marvin gesagt hat, am Endeffekt ist es so, ansonsten ist es der dritte. Erst hatten wir gar keinen links, jetzt haben wir zu viele. Und der Gacinovic ist derjenige, der darunter leidet, was mich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich gedacht habe, er könnte jetzt irgendwie, weil er Fee es ja auch gesagt hat und ich fand ihn eigentlich, als er reinkommen ist, einigermaßen ganz gut. Ich habe gedacht, Gacinovic könnte in der Rückrunde so ein bisschen auch sich seine Sporen verdienen, um dann ähnlich wie es bei den anderen, bei Fabian und bei Regesel gesagt hat, dann im Sommer anzugreifen. Aber der scheint ja, von meinem Gefühl her hat Fee ihn für zu leicht befunden und ich bin gespannt, ob das die nächste, ich will ihn unbedingt haben, Nummer und lass ihn dann links liegen, wie Cutlets wird, aber werden wir sehen. Fußball ist ja auch trotzdem Gott sei Dank Zufall. Es kann sich immer welche verletzen, Form schwächen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Ben Hatira, weil er auch ja nur ein halbes Jahr Vertrag nur hat, dass er einfach, dass man quasi im Zuge des Regesel-Transfers erfahren hat, dass er auch zu haben ist und dass man gedacht hat, ah ja gut, wir haben jetzt hier paar Kaderplätze eh noch frei, weil wir Gereski ja verliehen haben und dann haben wir Kim Zombie ist weggegangen und Cutlets ist ja auch fort, dass wir gesagt haben, ah ja gut, einer mehr oder weniger und ich glaube, Hübner kannte ihn sogar aus Duisburg und ja. Ich glaube, Fee hat mit ihnen in Hamburg sogar auch zusammengearbeitet, genau, also korrekt. Die kennen ihn beide, dass sie sagen können, okay, er ist angeblich ein schwieriger Spieler, aber da gibt es ja auch oft zwei Seiten und ich habe heute Nachmittag getwittert, wenn jemand in Rangelei mit Mitchell Weiser gerät, dann weiß ich nicht, ob ich unbedingt auf der Seite von Mitchell Weiser bin. Ich glaube, ich kann da unseren marokkanischen Sahbe schon verstehen, glaube ich, und ich sag's mal so, wir waren nicht dabei und Fee und Hübner kennen ihn, die werden sich da was bei gedacht haben und eigentlich hat man mit diesem halben Jahr hat man kein Risiko.
Er hat eine Chance verdient. Das ist doch auch so das Ding. Also ich meine, weißt du, wir brauchen uns jetzt ja auch nicht die Haare vom Kopf reißen oder so. Die Sache ist, wie du schon angedeutet hast, ein halbes Jahr Vertrag. Das ist für die Eintracht keine dramatische Position. Der wird keine 5 Millionen hier für das halbe Jahr verdienen. Ja, heißt ja nicht Daumen oder so. Ja, das läuft ja im Maße seriös ab. Die kennen den Spieler und Enes Benatera ist auch eigentlich ein Player, der durchaus mal Qualität bewiesen hat, die leider nicht über einen längeren Zeitraum in der Bundesliga halten konnte. Aber vielleicht sorgt er für den einen oder anderen Impuls. Im Optimalfall ist er zumindest im Training immer jemand, der Vollgas gibt. Und dann hast du auch schon mal eine Konkurrenzsituation geschaffen, die vielleicht gar nicht so nachteilig ist. Und wer weiß, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, aber du weißt nie, wie sich die Saison entwickelt. Und plötzlich steht er auf dem Spielfeld, macht 10 Spiele, 2 Tore und wir sind froh, dass wir ihn haben. Ich denke, auch da ist es gar kein Drama. Der ist auch erst 27, das darf man nicht vergessen. Ben Hatira kommt einem so vor, wie als hätte er schon 100 Jahre Bundesliga auf dem Buckel. Ja. Aber da geht ja auch noch was. Und der ist auch daran bestrebt, hier eine so gut wie mögliche Show zu machen, damit er auch einen Anschlussvertrag irgendwo bekommt. Ne?
Genau, das stimmt. Ich denke das auch, weil er gehört trotzdem immer, der ist ja trotzdem auch einer von dieser U21 damals, von der Özil-Generation. Richtig.
Da hat er mir gut gefallen.
Genau, der ist halt da auch bestimmt so ein Mix aus Selbstverschuldung und auch Verletzungspech und vielleicht mal hier einen falschen Trainer. Der aber, glaube ich, wenn er auf seinem Leistungslimit ist, ein Spieler ist, den die Eintracht normalerweise gar nicht bekommt. Also die Nummer kann, glaube ich, in alle extremen Richtungen ausschlagen. Also es kann ein kompletter Flop werden, dann ist er nach einem halben Jahr wieder weg, was auch nicht schlimm ist. Da probiere ich lieber, ich sag mal, einen Ben Hatira aus, als damals einen Kulmaha oder irgendjemand. Ja. Also es gab schon schlimmere Spieler, die ein halbes Jahr hier waren. Und und wenn der Optimalfall eintritt, haben wir einen Spieler, der meiner Meinung nach dann auf links außen, wenn er wirklich krass funkt, dann ist er sogar auf links außen unser bester Spieler im Kader. Und gut. Können wir jetzt mal ausprobieren. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Saison jetzt verläuft. Wenn wir irgendwann im gesicherten Mittelfeld sind und Hannover und Hoffenheim weiter so schlecht spielen, dann kannst du auch irgendwann solche Sachen natürlich dann ausprobieren. Und das davon wird es abhängen. Ich glaube aber, wenn wir bis zum Ende um den Abstieg zittern müssen, dann dann wird es eher darauf hinauslaufen, dass tatsächlich Seferovic erstmal wieder reingeworfen wird und wir sagen, wir müssen jetzt einfach irgendwie, so wie wir dann in Hannover gespielt haben ungefähr, so müssen wir dann dreckig die Klasse halten und dann können wir uns im Sommer neu unterhalten. Aber es kann ja auch sein, und die Eintracht, man muss es auch mal sagen, die Eintracht hat in den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Also
ja, genau.
Ist in Ordnung. Und gegen Stuttgart, weiß ich, habe ich ein bisschen Schiss vor, aber da haben wir auch noch nicht verloren. Und schauen wir mal. Ich finde es gut, dass die Eintracht reagiert hat, weil wir haben uns jetzt oft genug darüber beschwert, dass es im Sommer verpeilt wurde. Die Eintracht hat es wenigstens eingesehen, was man auch sagen muss. Es gibt ja Leute, die noch schlimmer sind, die geben ihre Fehler nicht mal zu. Die Eintracht hat es zwar nicht offiziell gesagt, aber mit ihren Taten hat sie es zugegeben, dass sie im Sommer ziemlich viel Mist gebaut haben, weil ansonsten holst du im Winter keine 5 Spieler. Das ist ja schon eine Hausnummer, sag ich mal. Und der Marvin hat es, glaube ich, auch eben gut ausgedrückt. Einfach, wir haben in dem Punkt auch nichts zu verlieren. Also wir haben mit dem Vertrag für Regesel für 75.000 Euro nichts zu verlieren und wir haben aber auch mit einem halben Jahr Ben Hatira, der, wie gesagt, vielleicht sogar auch weiß, dass es mit seine letzte Chance ist, weil er jetzt in dem Alter ist, wo sich's entscheidet. Vielleicht ist er wirklich, und vielleicht hat er jetzt 2 Leute, die ihn kennen. Und ich glaube, so Spieler, die so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen schwierigeren Charakter haben. Ja. Wenn die aber Leute haben, die ihnen vertrauen, dann können die das doppelt und dreifach zurückzahlen, glaube ich. Also es gibt so einen Spielertyp, ich vergleiche diese Spielertypen, das sind diese Balotellis, Boatengs, Arnautovicis, die glaube ich alles können, aber die an gewissen Stellen sich selber ein bisschen im Weg stehen, was vielleicht auch teilweise mit ein bisschen mangelndem Selbstvertrauen zu tun hat, was dann überkompensiert wird im überbordenden gespielten Selbstvertrauen, was dann aber, wenn die jemand haben, der wirklich an sie glaubt, und wenn Hübner und Fee, wenn die schon mit ihm gearbeitet haben, wissen die, glaube ich, wie ihn handeln müssen, dann kann das hier tatsächlich bei aller Skepsis kann das ein echt Das kann ein Bombentransfer sein, der dich normalerweise, wenn alles normal läuft und der Typ in Form ist, kostet so ein Spiel trotzdem 6, 7 Millionen Euro. Also von daher, schauen wir uns das an. Und wenn er nach einem halben Jahr geht, ist auch nicht schlimm. Also von daher.
Genau.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positiv von Eintracht überrascht, was wir auch mal erwähnen müssen, dass diese 2 Transfers tatsächlich aus dem Gar nichts kamen und auch noch ein Rechtsverteidiger und auch noch ein junger Spieler und auch noch mit bisschen Perspektive. Und ja, also ist. Gibt mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Beruhigung.
Ich bin auch der Ansicht, dass für den Deutsch-Tunesier hier auch ein Tapetenwechsel, also von Berlin weg, der war ja auch lange Zeit eigentlich, kommt ja, glaube ich, auch ursprünglich aus Berlin, halt hin zu einem, in eine andere Stadt, vielleicht auch gar kein Nachteil ist. Und wie du vollkommen richtig gesagt hast, dem guten Bruno Hübner können wir hier auch mal sanft auf den Rücken klopfen, denn ungeachtet der Tatsache, dass wir noch nicht wissen, wie sich das entwickelt, war die kurzfristige Transferentscheidung doch mal eine, die uns zumindest positiv zurückgelassen hat.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Haben die uns auch mal verdient als Eintracht-Fans. Nach all den Mattelung-Transfers und alles haben wir uns auch mal so ein Dings aus dem Nichts verdient, glaube ich.
Ja. Damit Transferfenster für uns durch. Wird sich jetzt nicht mehr viel tun, können wir uns wieder voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Bevor wir dazu kommen, war ja gestern Abend noch die Mitgliederversammlung, bei der ein gewisser Herr Marvin mit anwesend war.
Ja, genau. Ja, ich war zum, glaube ich, zweiten Mal erst bei einer Mitgliederversammlung der Frankfurter Eintracht. Hab mir das dieses Jahr gedacht, ich gönne mir das mal. Bin aber eigentlich nicht davon ausgegangen, dass ich irgendwie bis 11:45 oder nein, es war irgendwie 22:30 dort sitze, ja. Habe eigentlich gedacht, es geht schneller vorbei. War im Endeffekt relativ unspektakulär. Im letzten Jahr war die Hütte ja komplett voll. Dieses Jahr waren es nur so rund 350 Leute. Es gab trotzdem so nuanciert ein paar interessante Aussagen, allen voran Heribert Bruchhagen, der seine Demission, also seinen Abgang da mehr oder weniger selbst relativ rational, ist die letzte Mitgliederversammlung, die er in seiner aktuellen Position bekleidet, relativ nüchtern gehandhabt hat. Was ich interessant fand, war, dass Heribert Bruchhagen sich einzig und allein daran messen lassen will, also sein Schaffen an der TV-Tabelle. Das fand ich war eine interessante Überlegung, dass, weil da sagt er, naja gut, am Anfang, als wir gestartet sind mit Herbert Bruchhagen, war die Eintracht auf Platz 17, jetzt ist sie mindestens auf Platz 10, wenn die Saison noch positiver verläuft, wahrscheinlich sogar auf Platz 9 oder 8 ist auch noch möglich. Also allein das wäre sein Schaffen und daran könnte man ja auch seine Arbeit messen. Fand ich interessant. Gab es ja auch den einen oder anderen Abstieg, der irgendwie dazwischen war, ja. Das, was man auch nicht da vernachlässigen sollte. Dann fand ich auch wieder interessant, dass er halt relativ viel darüber gesprochen hat, wie schwierig die Gemengelage mittlerweile in Sachen Transfers ist, was ich eben schon andeutete. Die Maxim-Sache war mir zuvor nicht so klar, oder ich weiß nicht, ob ich sie vergessen habe, aber ich habe eigentlich, glaube ich, gar nicht gewusst, dass die Eintracht mal an Maxim dran war. Durchaus interessant. Er hat die Position von Hübner im höchsten Maße gelobt. Das fand ich, war auch aufgrund der aktuellen Situation durchaus berechtigt. Hat sein Schaffen hervorgehoben, auch in Anbetracht der Tatsache interessant, wenn wir uns nämlich überlegen, dass Bruchhagen ja irgendwann mal in seiner Kompetenz beschnitten wurde und Hübner ihm vorgesetzt, beziehungsweise nicht vorgesetzt, aber daneben gesetzt wurde. Also auch da gab es positive Ausformungen. Ansonsten fand ich durchaus interessant, was der Fischer noch sozusagen hatte, der ja jetzt das Mandat hat, mit dem Nachfolger von Herbert Bruchhagen zu verhandeln. Das muss eigentlich, so wie Fischer sagt, ein längerer Kampf gewesen sein, ein langes Verhandeln, auch intern, wer jetzt die Kandidaten sind, es sind auf jeden Fall mehrere und da wird Fischer in der nächsten Zeit jetzt großartige Verhandlungen führen, er hat das Mandat, wie er gesagt hat und ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Wir haben ja letzte Woche schon über die ominöse Kandidatenliste, die irgendwie alles und nichts war, gesprochen. Ich gehe trotzdem weiterhin davon aus, dass zumindest einige Namen auch durchaus dem entsprechen. Ja, das ist das. Und dann fand ich es noch ganz schön, dass Peter Fischer, Herbert Bruchhagen am Ende der Bruchhagen-Rede dann die Allzeitmitgliedschaft, also die Lebensmitgliedschaft überreicht hat. Also muss der knausrige Ostwestfale das Geld dafür nicht mehr locker machen, sondern kann jetzt auf Kosten der Eintracht regelmäßig die Veranstaltung besuchen und die neuen Abstimmmechanismen nutzen. Das ist mittlerweile voll elektronisch. Das hat man auch gemerkt, dass dem einen oder anderen, der vielleicht ein Großtasten-Handy hat, das noch nicht so ganz gut gutiert. Aber die jüngeren Füchse, die jetzt alle schon da waren, der Triathlon-Bereich ist relativ gut vertreten gewesen im Übrigen gestern. Also die kriegen das alle schnell hin und das ist ein wesentlich schnelleres Abstimmverfahren, als es sonst üblich ist, muss ich sagen, fand ich positiv. Okay. Was für sehr geteiltes Echo gesorgt hat, um das jetzt noch abschließend hier abzuhandeln, ist, dass das Mitgliedermagazin ja in Zukunft eigentlich immer weiter digitalisiert werden soll und bald vielleicht auch nur noch in digitaler Form erscheint. Da hat Bruchhagen, altmodisch wie er ist, eingelenkt und hat gesagt, dass er das nicht gut findet, dass ein Mitgliedermagazin weiterhin auch in gedruckter Form erscheinen soll. Aber ich denke, wer hätte anderes erwartet von einem Herbert Bruchhagen, dem Tradition in gewisser Weise doch sehr gut gefällt. Aber jetzt fällt mir gerade ein, sorry, wenn ich jetzt diesen Monolog noch halte, interessant auch, dass Bruchhagen sich wieder mal zu den Zündlern geäußert hat und wie ich das gestern in einem Tweet auch umschrieben habe, war das wirklich so, wer zündelt und wer sich regelwidrig im Stadion verhält, der hat den Fußball nie geliebt. Das ist auch wirklich so, wie er das gesagt hat. Ja, das ist natürlich auch eine streitbare These.
Okay.
Ja, jetzt bin ich im Grunde fertig. Mir fällt wahrscheinlich gleich noch das eine oder andere ein, aber das waren so die wichtigsten zentralen Themen, die jetzt auf den Fußballbereich gemünzt waren. Ja gut, die Eintracht hat über 100 Millionen Umsatz gemacht, oder macht über 100 Millionen Umsatz in diesem Jahr, aber was bringt mir der Umsatz, wenn vielleicht nicht ganz so viel hängen bleibt? Ne? Also das ist eine Nachricht, die für mich als ein Anti-Zahlen-Fanatiker, also ich kann mit Zahlen nicht so wirklich viel anfangen, das merke ich auch immer in meinem eigenen Konto. Das steht für mich im Raum, aber das ist relativ schwierig. Ich finde es natürlich beachtlich, dass Bruchhagen zum einen mahnt und sagt, dass alles schwieriger wird und die Eintracht dann am Ende seiner Rede doch auf einem guten Weg sieht. Naja, das ist typisch Bruchhagen, aber so lieben wir ihn auch.
Ja gut, ich meine, es wäre jetzt auch komisch, wenn er das nicht so sehen würde und er ist ja jetzt dann auch quasi am Weggehen. Also wenn er das jetzt irgendwie anders darstellen würde, dann würde er da ja auch sich selbst kritisieren. Also das kann er an der Stelle ja nicht tun.
Wie findet ihr denn den Ansatz, ihn nur an den, also das ist wirklich ein diskutabler Punkt, über die wir haben ja bei Fans haben wir ja letzte Woche ja großartig gesprochen, aber wie findet ihr den Bruchhagens Ansatz zu sagen, dass man ihn im Endeffekt nicht nur, aber dass man ihn größtenteils an der TV-Tabelle messen kann? Ist das ein veritabler Einwand?
Naja, von seinem Blickwinkel, der immer sagt, die Bundesliga ist zementiert, das heißt, du kannst dich ja nicht in der realen Bundesliga-Tabelle irgendwie nach oben bewegen. Allerdings kannst du halt finanziell den Club nach vorne bringen, wenn du dich halt einfach in dieser TV-Geld-Tabelle nach oben bewegst, was ja dann durchaus schon zeigt, dass du spielerisch und vom Mannschaftsgefüge und vom Verein her und so weiter einfach was Solides aufgebaut hast, ist das schon nachvollziehbar. Ob das natürlich für uns als Fans das ist, was wir sehen wollen und ob es uns nicht vollkommen egal ist, wo wir jetzt in der TV-Geld-Tabelle stehen, aber dafür vielleicht am Ende dann auf einem einstelligen Tabellenplatz in der Bundesliga, das ist halt dann wiederum die andere Frage. Aber ich finde es durchaus nachvollziehbar.
Ich finde es nur ein Teilaspekt, ehrlich gesagt, weil es ist ja eigentlich vom so, wenn du so ein Kuchendiagramm hast, ist es ja trotzdem nur ein Teil. Also du hast ja dann auch trotzdem, du kannst als Fußballverein heutzutage eine Marke sein, du kannst Geld über Merchandising machen, du kannst aber trotzdem auch Geld über Entwicklung von Jugendspielern und Ablösen machen und ich weiß nicht. Also wenn der Bruchhagen nur die TV-Tabelle sehen will, dann kann er mit Sicherheit eine positive Bilanz ziehen, aber man kann ja auch so Sachen wie, weiß ich nicht, wie erfolgreich Jugendmannschaften sind, wie, was für Infrastruktur du hast, was für, ja, alles, was zum Fußballverein gehört und nicht nur diesen Teil von wegen, wir sind in der Bundesliga und wenn wir einen Platz vorgehen, kriegen wir 2 Millionen mehr. Also es ist für mich ein bisschen, ja, das betrachtet für mich nicht genau das Gesamtbild, weil der Bruchhagen hat viel, viel richtig gemacht, aber er hat auch viel, viel schleifen lassen und ja, ich glaube einfach, die Zeit von so One-Man-Shows ist einfach vorbei, weil es viel zu komplex geworden ist und ich glaube, das weiß er auch. Und die Eintracht weiß es auch, indem sie quasi jetzt das Drittel, sage ich mal, und hoffen wir einfach, dass die Eintracht das weiß. Und wir haben ja gesehen, dass die Eintracht auch durchaus in der Lage ist, Fehler zu korrigieren.
Ich meine, jeder, der weiß, wie so größere Unternehmen und die Eintracht ist als großer Fußballverein, als Aktiengesellschaft ja nichts anderes als ein großes Unternehmen, egal wie unprofessionell sie auch immer sein mag, weiß, dass man solche Dinge ja nicht ohne Grund rausholt, sondern er hat sich ja dafür entschieden, sich daran messen zu lassen, weil das ist, was halt als positivstes Ergebnis irgendwie darzustellen ist. Und solange das halt vorher nicht irgendwie festgelegt wird, woran er gemessen wird und er derjenige ist, der quasi festlegt, woran er sich messen lässt, ist es ja klar, warum er diese Entscheidung getroffen hat.
Und jetzt genau deswegen, gut, okay, finde den Einwand sinnvoll, aber was anderes, was ihr eben angesprochen habt, genau deswegen mache ich den Diskurs mit euch, ist halt auch ein anderer Punkt, der noch angesprochen wurde, und zwar, ihr habt eben den, ich glaube, der Basti hat eben den Jugendbereich genannt, und auch da gab es ein paar Äußerungen, die mich nochmal haben aufhören lassen, auch wenn wir das natürlich alles kennen. Es wurde abermals auch von Fischer angesprochen, dass im Jugendbereich das immer problematischer wird, also gerade, dass die anderen Vereine, die viel Geld haben, tief scouten, die schon nicht nur die U19, auch die U17, die Spieler und weitergehend auch noch tiefer ansprechen und zu ihren Vereinen locken wollen. Also hier sehe ich genauso auch wie die anderen, beziehungsweise die Verantwortlichen, wirklich das nächste Problem, dem wir uns auch stellen müssen, dass immer mehr, immer früher abgeworben werden. Und da müssen auch Gegenkonzepte entwickelt werden. Also das ist ein interessanter Punkt, der hier nochmal geäußert wurde.
Ja, die Frage ist halt, ja, wie willst du dich dem Thema stellen? Weil wenn dann die Vereine kommen und einfach mit den Scheinen da winken.
Da musst du probieren auf Funktionärsebene, genau. Du musst in Verbandsebene probieren einzuwirken über DFL und DFB. Dass es dass es gar nicht mehr möglich ist. Weil die FIFA probiert das ja sogar teilweise auch schon mit den Transfersperren, wenn irgendwie Minderjährige hier gehandelt werden. Und das muss auch auf nationaler Ebene passieren, ganz normal. Also dass es nicht funktioniert, dass schon 13-, 14-Jährige, was weiß ich, wie viele 1.000 Euro im Monat kriegen und dann hier unsere bekannten Firmen VW und Red Bull und SAP so tun, als wenn sie so super Jugendarbeit machen würden und dabei einfach nur die besten Spieler aus der Region sich wegkaufen. Da, glaube ich, kannst du als Einzelverein nichts machen, aber du kannst zumindest eine Allianz bilden mit anderen Vereinen um entgegenzuwirken, weil im Endeffekt sind die Leute, die in der Liga das Sagen haben, sitzen in diesen Gremien ja auch zusammen. Also es ist ja, ja nichts anderes als eine Versammlung. Und vielleicht kann man es darüber machen, aber da passiert ja auch einiges. Und auch Bruchhagen ist, glaube ich, auch einer, der zu der Fraktion gehört, die verbandsintern bei der DFL einwirkt, dass die Fernsehgelder anders verteilt werden, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, dass quasi das Verursacherprinzip gewählt wird, also wenn quasi Fernsehgelder gezahlt werden, dass die auch da zu dem Teil ankommen, bei den Vereinen, die es kriegen, weil ja, ich trotzdem finde, dass wenn Leverkusen gegen Wolfsburg spielt und es schaut sich kein Mensch an, die kriegen trotzdem dasselbe Geld, beziehungsweise nach Leistung. Ich finde, da kann man viel, viel machen und ich glaube, das liegt aber auch nicht nur in meinem Interesse, sondern es liegt auch im Interesse des allgemeinen deutschen Fußballs, dass man das, was der Marvin eben gesagt hat, Jugendbereich verändert, aber dass man auch die Strukturen so verändert, dass man eine Liga hat, die interessant bleibt und die nicht, dass es keine Liga von irgendwelchen Firmen wird, die Vereine gepusht haben, die, für die sich keiner interessiert und du halt sowas wie eine Auswärtsfankultur gar nicht mehr hast zum Beispiel, sondern dass man quasi nur noch das so wie, ich gucke hier gerade Leicester gegen Liverpool, dass man es so wie eine Premier League hat, was natürlich ein Hochglanzprodukt ist, aber glaube ich eher für den Fernsehzuschauer als für den Stadionbesucher gemacht ist.
Und genau da, also in diesem Bereich, auch Reglementierung und so weiter und so fort, hat jemand eingehakt gestern, der dann einen durchaus amüsanten Monolog dann gehalten hat, und zwar der Schuhmacher, der dann, habe ich mir dann, das waren so die 10 Minuten, wo ich mir am liebsten irgendwie Popcorn genommen hätte, denn der hat dann gedacht, okay, jetzt irgendwie zum Doppelpass schaffe ich es nicht, also bin ich jetzt hier bei der Mitgliederversammlung und hau einfach mal ein paar Dinger raus, ja. Das war im höchsten Maße amüsant, denn er hat einfach einen Rundumschlag, eigentlich so mehr oder weniger, also wenn ich das in meinen eigenen Worten formuliere, also mehr oder weniger Sauhaufen FIFA und die DFB, der DFB muss da versuchen, positiv einzuwirken, aber als ich schon mit dem Niersbach letztens gesprochen habe und da habe ich gleich gemerkt, also habe ich ihn darauf festgenagelt, auf Katar, und da habe ich gemerkt, da kommt nichts, da war mir gleich klar, dass es ein Waschlappen ist, so nach dem Motto, ja, also genauso, hat nicht Waschlappen gesagt, hat es aber genauso gemeint, also da hat er den einen und den anderen abgewascht, also das war hoch amüsant, ja, wenn du dann verfolgt hast, wie Peter Fischer diesem Treiben begegnet, Peter Fischer saß auf seinem Stuhl und hat teilweise mit dem Kopf geschüttelt und hat dann so nach dem Motto, meine Güte, das kannst du doch nicht sagen, hier ist doch die Presse vertreten, ja, und dann hat er den Kopf zusammengerauft und so weiter und so fort. Aber Schuhmacher war im höchsten Maße unterhaltsam. Ich glaube auch, der hat dann das ein oder andere alkoholische Getränk schon verzehrt, um ihm da treten zu wollen. Ja. Er hat auch wirklich wahre Worte gesagt und hat sich des Dummschwätzers, des Ehrendummschwätzers des Jahres schon fast, also unserem allerliebsten Kalle angenommen, ja, Kalle Rummenigge, und hat auch ihn irgendwo in die Ecke gedrängt, ja, weil er hat ja auch die ein oder andere sinnlose Aussage Richtung Katar getroffen. Also das war wirklich sehr lustig mit vielen richtigen Dingen, die aber wahrscheinlich so von der Örtlichkeit, sage ich mal, falsch gewählt waren. Da wäre doch eine Einladung beim Doppelpass der bessere Zeitpunkt gewesen. Aber für uns war es trotzdem einer der helleren Momente an dem Abend. Ja.
Muss auch gehen.
Ja, ich meine, er wurde da später dann auch von einem Vertreter der Nordwestkurve e.V. auch gelobt, dass er das mal anspricht, denn es ist natürlich eine gewisse Problematik, die sich im Fußball generell ergibt, dass du viele Dinge hast, die nicht optimal laufen. Gerade im Jugendbereich haben wir es ja eben schon. Vielleicht muss man da auch Reglementierungen treffen, die sowas verbieten. Das ist auch irgendwo unlauter. Ja, also da gibt es einen großen Ansatzpunkt. Fußball ist bei weitem nicht so astrein, wie er oftmals zu sein scheint. Und da gibt es Dinge, die geändert werden müssen. Aber die Eintracht und gerade bei der Mitgliederversammlung kann er nur im sehr begrenzten Maße etwas ändern. Immerhin wurde sich jetzt darauf geeinigt, in die Satzung zu schreiben, dass sowohl Doping als auch Spielmanipulation geächtet werden. Das ist doch auch schon mal gut.
Das ist viel wert.
Ja, jetzt steht es in der Satzung und es ist doch schon mal. Es wird eh danach gelebt, das ist ein Gefühl, was ich habe, aber es ist auch immer schön, wenn man sowas nochmal in der Satzung verankert hat. Das soweit mein Fazit zu dem gestrigen Abend.
Auf der einen Seite ist es schön, wenn sowas in so einer Vereinssatzung verankert wird, auf der anderen Seite finde ich es halt auch immer ein bisschen komisch, wenn man so Sachen reinschreiben muss, wie von wegen Doping ist nicht gut. Ja, also
ja,
es ist, das ist immer so die Frage, wie man das dann nachher irgendwie auslegt.
Liebe Zeit.
Ja. Ja, das ist richtig. Normalerweise sind es so Selbstverständlichkeiten, aber du weißt, gerade im Jahr 2016 ist, glaube ich, gar nichts mehr selbstverständlich. Und
Ja,
da bin ich froh,
total.
dass sowas irgendwo Gehör findet. Super fand ich auch, wenn wir schon bei diesem grundsätzlichen Thema, was heute Gehör findet, sind, was F Peter Fischer gesagt hat, dass er gleich am Anfang den Verein auch dafür gelobt hat, beziehungsweise auch herausgestrichen hat, dass Multikulturalität bei der Frankfurter Eintracht schon seit jeher großgeschrieben wird, dass im Verein selbst circa 60 Nationen, Menschen aus 60, über 60 Nationen aktiv sind. Das ist für mich auch das, womit ich Eintracht Frankfurt verbinde. Finde ich schön, dass auch in einer schwierigen Zeit in der Gesellschaft, die sich viel im Unklaren befindet, dass Peter Fischer hier die Eintracht auf diese Linie trimmt und dass er das herausstreicht, denn das ist für mich auch ein Stück weit das, was ich mit der Eintracht verbinde, wo ich mich identifizieren kann. Und das lässt mich auch glücklich zu so einer Versammlung gehen.
Das stimmt.
Finde ich auch gut. Ich finde, den Spirit hat ja nicht nur die Eintracht, sondern den hat ja die Stadt Frankfurt eigentlich auch komplett.
Auf jeden Fall.
Ich finde auch, damit kann man gerne mal an die Öffentlichkeit gehen, weil ich habe manchmal das Gefühl, wir sitzen hier in Frankfurt und um uns rum brennt die Hölle ab, aber eigentlich ist alles gut. Also, ich will, klar gibt es in Frankfurt auch Probleme, aber bei weitem nicht so große, wie ich das Gefühl habe, anderswo in Deutschland. Also, Frankfurt bleibt
Ja,
auch hier
also.
stabil.
Ja, es ist, ich denke, es ist in einer gewissen Weise so. Also es gibt natürlich auch viele Unterebenen, wo, also ich sehe persönlich relativ viele Nazischmierereien und ich sehe auch viele Aufkleber. Ein Freund von mir, der guckt noch viel genauer hin und er sieht sehr, dass sich auch hier ein gewisses, nee, ich bin mal ganz fies und sage, negatives Klientel einfach befindet. Aber es gibt eine gute und breite Gegenposition und
Genau,
in
das meine ich ja.
Frankfurt würde ich einfach sagen, ist noch die Masse da, die sich dagegen stemmt, was wichtig ist, um die Stadt einfach offen zu halten, denn nur so kann eigentlich eine Gesellschaft funktionieren. Und wir hatten es ja eben schon über Shirts, um jetzt mal den Punkt wieder von ganz vorhin zu machen, weil das Fanhaus Frankfurt hat momentan übrigens auch relativ günstig Shirts. Da war ich jetzt heute da und habe ganz schnell mir so ein Colors of Frankfurt-Shirt gekauft. Das fand ich schon früher immer total toll. Jetzt hat Roberto mich darauf hingewiesen und dann sind wir heute spontan hin, haben uns für günstige 10 €, die gibt es momentan als Rabatt, eins gekauft, was ich total klasse fand, weil ich wollte es irgendwie schon 10 Jahre haben und jetzt habe ich eins und das bin ich sehr froh drüber. Und es gibt noch ein paar Restposten, also wer jetzt noch zuschlagen will, der sollte das tun. Das ist ein Shirt, mit dem man auch ohne großartig was zu machen, schon mal sagt, in welche Richtung man denkt und dass man dafür ist, dass hier in Frankfurt mit me jedem Menschen gleichwertig agiert wird.
Sehr gut.
Ja, leider wird das Stadionwetter am Wochenende nicht so sein, dass man da im Shirt rumlaufen kann, aber man kann es ja dann unter dem Pulli und unter der Jacke anziehen. Wir dürfen am Wochenende begrüßen den VfB Stuttgart bei uns. Wir dürfen antreten ohne Hasebe und Abraham, beide jeweils mit der 5. gelben Karte und vermutlich ja auch Seferovic erstmal nur auf der Bank. Wie stellt ihr auf?
Könnte direkt die Chance für unseren kleinen Regesel sein. Also, ich weiß nicht, ich würde den direkt rechts stellen. Also, wenn er im Training einigermaßen überzeugt.
Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, wie fit ist er jetzt trainingstechnisch? Sie haben ja heute das erste Mal mittrainiert. Es gab ja vorher diese
Ja gut, aber der war ja bei
Pressekonferenz,
Hertha, der war ja nicht verletzt.
die Federn abgebrochen hat, weil ihm das mit den Fragen nach der Busfahrergeschichte von Ben Hatira ein bisschen zu blöd war anscheinend.
Was ja auch lustig ist, ja. Dann einfach sagen, ja, auf ich keinen Bock drauf, ja. Aber ganz ehrlich, Leute, ich würde es probieren. Warum denn nicht?
Ja.
Setz doch den Regesel mal rein. Ich meine, okay, wenn du merkst, es funktioniert nicht, ich weiß. Es ist eine gewisse Gefahr da, gerade.
Gut, aber die
Es
Gefahr hat bei Hasebe auch bestanden und er hat es trotzdem gemacht. Also er hatte Hasebe auch schon
Genau.
nach 45 Minuten ausgewechselt. Also.
Das stimmt.
Wenn du den sichersten Weg gehen willst und sagst, okay, ich wähle den Weg den geringsten Widerstandes, setzt Injowski da rein und dann ist die Sache gegessen. Kannst du machen, ist nicht großartig innovativ.
Denke ich auch nicht. Ich würde gerne mal Eihan sehen, ehrlich gesagt. Ich kann Russen nicht mehr sehen. Ich würde gerne Stendera und Eihan auf der 6 mal sehen. Und
Und Russland in Verteidigung.
Nö. Ach so, stimmt. Wir müssen ja auch Abraham ersetzen. Ja gut, aber dann Russ, wenn er das schon spielen muss, dann lieber Innenverteidigung. Dann hat er nicht so viel mit Spielaufbau zu tun. Ich finde ihn als Innenverteidiger auch wesentlich geeigneter. Russ ist für mich eigentlich so, Russ ist für mich ein Spieler im Kader, der vielleicht für die Kabine sogar manchmal ganz gut sein kann.
Ja.
Aber ich sehe ihn eigentlich, eigentlich ist er der perfekte dritte Innenverteidiger, den du haben kannst. Aber guter Punkt, dass Abraham gesperrt ist, gut, dann müssen wir vielleicht sogar Eihan in der Innenverteidigung ausprobieren. Aber ich würde lieber Russ in der Innenverteidigung sehen, weil ich auch glaube, Eihan ist noch neu in der Mannschaft, dass er quasi auf der 6 ist es, glaube ich, nicht so wichtig, wie als wenn die Innenverteidiger zusammen sind. Und wenn Zambrano und Russ kennen sich, glaube ich, besser. Ich würde dann Stendera und Eihan auf die 6 tun. Dann würde ich, ja, dann wird es nämlich interessant. Puh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich würde, ja gut, im Endeffekt so spielen vorne wie gegen Augsburg, dass man rechts Aigner, Fabian dahinter, links Huschti und vorne drin Meier. Weil da hat man viel, da hat man gut, wir haben unseren Abschlussstürmer und Meier, aber man hat viel Wuseligkeit und ein bisschen Schnelligkeit durch Fabian vielleicht drin. Weil ich glaube, die Chance gegen Stuttgart besteht darin, ich glaube, man muss den irgendwie trotzdem, die muss man, glaube ich, ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen holen, weil die sind, glaube ich, schon ein bisschen on fire jetzt. Aber die sind trotzdem bei allem Momentum, was Kram wieder reingebracht hat, trotzdem defensiv noch einigermaßen anfällig, finde ich. Und ich finde, da müssen wir unser Heil in Offensive suchen, weil ja, ich weiß nicht, ob wir uns mit Stuttgart auf so ein defensives Spiel einlassen sollten, im Endeffekt, dass wir denen irgendwie Platz und Zeit lassen, irgendwelche Sachen zu starten, weil ich finde Stuttgart eigentlich eine coole Mannschaft. Also die haben gute Spieler, die dann auch mal so ein Spiel schnell entscheiden können. Und ja, ich weiß es nicht. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil es auch ein bisschen bestimmt, wo die Reise hingeht. Also ich habe es ja gesagt, wir haben sieben Punkte aus 3 Spielen. Ich würde es feiern, wenn wir einfach nicht verlieren. Sage ich jetzt mal als Aussage. Und ja, ich denke, das wird ein Spiel, also für die Sektion Sportwetten, ich denke trotzdem, es wird ein Spiel mit Übertoren. Also ich glaube, wir sehen viele Tore. Und ich glaube, an dem Tag ist sogar auch, es ist über Karneval sogar, gell?
Ja, es ist, ja, genau. Ja gut, ich meine Karneval, hallo, wir sind in
der... Nee, ich sag nur, also, ich meinte jetzt eher für die Leute, die da ist manchmal die Stimmung im Stadion.
Gott, jetzt kommen ja die ganzen Leute verkleidet, ach du Scheiße.
Genau, dann ziehe ich wahrscheinlich auch, dann ziehe ich auch mein Stewie Griffin-Kostüm an und gehe damit ins Stadion.
Ja, das kannst du mal machen. Ja.
Auch wenn ich die Stuttgart-Farbe habe.
Vielleicht verkleide ich mich als Pokémon oder so, ja, keine Ahnung.
dann treffen wir uns vom Spiel.
Okay, können wir tun. Nee, also es ist natürlich insofern ein ganz brisantes Duell. Beide Mannschaften haben 21 Punkte auf dem Konto. Die Spieler 13. gegen den 15. Und ehrlich gesagt müssen wir das Ding gewinnen. Ich weiß, Stuttgart ist ein verdammt unangenehmer Gegner. Ja. Die Eintracht tut sich immer schwer, aber irgendwann muss ich die Kassette hier auch mal rauswerfen, weil das ist jedes Jahr genau die gleiche Scheiße, die ich gegen Stuttgart sage. Wichtig ist, dass du wirklich auch zu Hause jetzt endlich dir Punkte holst in Stuttgart, also weiter dir Punkte holst. Und Stuttgart ist keine grandios tolle Mannschaft. Die haben sich jetzt positiv entwickelt unter dem neuen Trainer, das muss man wirklich sagen. Auch die haben zu einer gewissen Stabilität zurückgefunden. Wenn ich sehe, auch wer da momentan die Tore so schießt und so, ja, das ist alles schön und gut. Alles schön und gut. Aber die Eintracht muss hier die 3 Punkte holen. Das ist eine Mannschaft, das ist wirklich eine Mannschaft, wo ich gegenwärtig sagen würde, die ist der Eintracht noch unterlegen. Und ich bin wieder rausgeflogen.
Nee, bist du nicht? Bist du noch da?
Ah, bin ich nicht wieder. Ah, super, ich bin wieder da. Sehr gut. Die ist der Eintracht noch unterlegen. Und selbst mit Großkreuz ist die personell einfach noch nicht so aufgestellt, dass die Eintracht jetzt unglaublich viel Angst haben müsste. Natürlich, es wird ganz klar zu sehen sein, wie du die Flügel am besten bespielst. Da hast du gerade auch mit Kostic einen gefährlichen Spieler. Auch Timo Werner ist der zwar nicht mehr die Flügel, sondern wahrscheinlich eher zentral kommt. Aber ist ein sehr, sehr gefährlich, wuseliger Spieler. Aber die Eintracht muss jetzt hier einfach sehen, dass sie dem Konkurrent auch keine Punkte schenkt. Ja, weil wenn du jetzt hier 3 Punkte liegen lässt und die auf das Konto von Stuttgart überweist, dann bringst du dich wieder in unglaublich schwierige Positionen. Das muss jetzt nicht sein. Und wenn wir uns aber distanzieren können mit 3 Punkten, dann sieht die Welt wesentlich besser aus. Also es ist schwierig. Es wird dementsprechend vielleicht auch aufgrund dieser Schwierigkeit, aufgrund dieser Enge, es könnte auch ein Gegenargument sein, um Rick Gesel also zu bringen. Also das heißt, dass du ihn eher nicht bringst, wenn du erstmal auf Nummer Sicherheit fahren willst. Aber hier muss Fee wirklich seine Qualität als Trainer beweisen. Denn wenn du solche Spiele wirklich verlierst, sieht nicht gut aus.
Ja, ich finde auch, es sind jetzt echt zwei ganz, ganz wichtige Spiele. Zu Hause gegen Stuttgart und in Köln ist es, glaube ich.
Ja.
Das sind zwei echt wichtige Spiele und ich hoffe, dass wir da irgendwie 4 Punkte erreichen können, weil dann haben wir uns schon ein bisschen Luft verschafft und dann haben wir nämlich danach 2 Heimspiele gegen Schalke und gegen Hamburg und das sind auch 2 Mannschaften, die mit Sicherheit zu Hause schlagbar sind, sag ich mal.
Das Spiel gegen Köln muss schon deswegen in Köln stattfinden, weil wir da hinfahren, um es uns anzugucken. Es wäre komisch, wenn es dann nicht in Köln stattfinden würde.
Ich bin da aber jetzt in den Wochen vertauscht. Aber gut, wenn wir dann in Köln spielen und wir treffen den 4. Offiziellen, dann muss die Eintracht auch in Köln gewinnen. Also,
ja, das geht gar nicht
ich anders. Ich will nicht abends, ich weiß nicht, wo wir uns da hinschleppen, dieses Venus-Zeller oder wie das heißt, ich will da nicht hingehen, wenn die Eintracht 4-0 auf den Sack kriegt.
Ja. Also das klingt sehr dubios, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste Kondome mitnehmen. Also, hallo? Oh, okay. Der Venus-Zeller? Ja. Okay, ist jetzt aber egal.
Ich ganz genau. Ich glaube, ich nicht. Ich sage jetzt nichts.
Ich würde vielleicht eher Desinfektionsmittel mal mitnehmen zur Sicherheit, aber nun gut.
Sowohl als auch. Was hast du denn vor? Was hast du denn vor?
da werden die Lumpis einmal rausgelassen. Ja, dann wird der komplett eskaliert. Nee. Nein, nee, also um wieder zum ernsthaften Tagesgeschäft hier wieder zurückzukehren. Es ist ja für die Eintracht insofern von Vorteil, wenn du jetzt hier gegen Stuttgart deine Punkte holst, auch gegen Köln mindestens ein, dann kannst du dementsprechend auch locker gegen Hamburg und Schalke agieren, die auch nicht bis auf ihre Grundfesten stabil sind. Und dann läuft es aber auch viel lockerer und dann kannst du natürlich auch wieder in einen positiven Trend geraten. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die musst du jetzt einfach gewinnen. Ich weiß, die Eintracht tut sich immer bla 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 bei gleich starken Gegnern schwer und bei einer glaube ich besser. Das ist jetzt eine Diktion, die für mich findet kein Anschluss mehr. Wir müssen jetzt in der Rückrunde sehen, dass wir die Punkte direkt beim Gegner holen und da gibt's nichts.
Was tippt er denn gegen Stuttgart?
Ich tippe leider ein 2-4.
What?
Holy Guacamole, was ist denn hier mit dir los?
Erstens, warum ein 2-4 und kein 4-2 und wer soll die ganzen Tore schießen?
Ich habe immer gegen Stuttgart, obwohl, ja, Stuttgart zu Hause habe ich irgendwie nie gute Erinnerungen dran gehabt. Und wir haben auch, glaube ich, dieses kuriose Spiel mal gegen die gehabt, 4-5. Ich glaube, wir liegen in Stuttgartern und Marvin hat vorhin schon ein paar Spiele angesprochen, die dann Werner ist, glaube ich, ganz unangenehm zu verteidigen. Auch gerade wenn Russ dann in der Innenverteidigung spielt, der dann ein bisschen länger braucht, um seine Hüfte zu wenden, wenn dieser kleine Werner da rumläuft. Dann haben wir Kostic, dann haben wir und die Eintracht, man darf bei der Eintracht nicht vergessen, die Eintracht ist ein Verein, die kassiert immer Tore von Spielern, die sonst nie treffen. Also ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich schießt Kevin Großkreuz sein erstes Tor. Und ich weiß gar nicht, ich kann den Tipp jetzt nicht begründen, aber ich hoffe auch, dass er nicht stimmt, aber ich habe irgendwie ein enges Spiel und dann 2-4 ist dann quasi, nachdem es ganz, ganz lange 3-2 stand und die Eintracht drückt, dann fällt dann irgendwann noch 2-4. Ich habe kein gutes Gefühl.
Ich merke schon, du bist an der Grenze zur tiefen Frustration. Ja, also das ist, ich habe das vorhin schon in deiner Stimme gemerkt, dass da gewisse Ressentiments bei dir vorhanden sind und das bestätigt mich jetzt dein tiefschwarzes Ergebnis. Ich würde einfach typischem Zwick-Optimismus dann doch eher sagen, dass die Eintracht ein 1-0 hingaukelt. Ich gehe auch davon aus, dass es eine enge Partie wird, dass sich spielerisch da vielleicht nicht ganz so viel tut, aber irgendwie ich will einfach diesen Positivtrend, den wir momentan zumindest für den Ergebnis haben weiterlaufen lassen und sagt, dass die Eintracht das Heimspiel irgendwie mit 1-0 hinguckt. Ja, ich will nicht ausschließen, dass der Meier irgendwie wieder einen Elfmeter reinguckt.
Gut. Ich sag ein wunderbares 2-0, wieder 2 Tore. Meier, weil irgendwie muss er ja auch bei der Torjägerliste wieder ein bisschen angreifen können. Und da war der Marvin wieder weg.
Ja. Ich habe nur Meier verstanden. Ich glaube, was der Marvin sagen wollte, dass es so ein bisschen manchmal nervig ist, dass nur Meier die Dinger macht. Das habe ich mir letztes Mal auch gedacht. Wir können uns auch nicht nur auf ihn verlassen, weil irgendwann werden seine Kopfbälle auch irgendwie Weltklasse gehalten. Da muss auch mal ein anderer muss auch mal langsam wieder ran.
Ja, aber dafür müsstest du ja einen Seferovic aufstellen. Ja, oder
ja gut, aber es gibt auch noch andere Spiele. Es kann auch Fabian, sie kann sein erstes Tor schießen, eigene Kammer wieder scoren.
Ja, oder Busch, jetzt am Wochenende auch.
Busch, die kann einen Freischuss reinschießen. Ich finde, Stendera, dadurch, dass er ein Achter ist, kann auch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen.
Wir haben doch die
dann finde ich, dass unsere Innenverteidiger können auch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen, finde ich. Also das finde ich, die Eintracht finde ich, gar kein Innenverteidiger, wo du denkst, geil, jetzt kommt er mit nach vorne. Es gibt ja in vielen Mannschaften so einen. Also bei der Eintracht sind ganz, ganz viele Spieler, die gerne, gerne mal wieder treffen können. Also von daher. Auf jeden Fall. Und ich beschwere mich auch nicht, wenn die Eintracht 4-2 gewinnt, weil dann kann ich mit meinem Stewie-Kostüm noch ein paar Schlüssel verdienen.
Ja. Also ich denke, wir haben offensiv eigentlich die Qualität, dass auch mal jemand anders treffen darf. Mich würde es freuen. Also ich sehe es trotzdem irgendwie positiv. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder ins Stadion gehe und die Eintracht dann siegen sehe.
Hervorragend. Kommen wir zu unserer dieswöchigen Lieblingskategorie, dem Dummschwätzer der Woche. Und der Erstplatzierte hat sich quasi selbst platziert durch seine hervorragenden Fotokünsten mit alten Nokia-Handys, die ausgegraben wurden. Es gab da diese Aktionen, die beim Basti, glaube ich, genau das Gegenteil von Depressionen ausgelöst hat, nämlich Hochmut aller erster Liga. Als ein gewisser Herr Marvin am Wochenende von einem gewissen Eintracht-News-Account geblockt wurde, weil er sich darüber lustig gemacht hat, dass ein gewisser Sonny Kittel lustige Kommentare unter eben diesen Eintracht-Account auf Instagram postet. Was nachher dazu geführt hat, dass wir eine wunderbare Ansammlung von Team Marvin-Tweets gefunden haben, die ihr alle nochmal zum Großteil nachlesen könnt unter eintracht-podcast.de/teammarvin. Da haben wir mal so die besten zusammengesammelt und am Ende nach mehreren Stunden hartem Kampf war Marvin wieder frei.
Was du immer so bastelst, ne? Also da hast du anscheinend doch wieder zu viel Zeit, dass du hier so ein Storyfile aufsetzt, ne? Aber ich finde das
jetzt schön. Während du beim Yoga warst, habe ich was Vernünftiges gemacht.
Ja, ich merke das schon, ne? Aber immerhin kann ich nicht nur den herabschauenden Hund, sondern auch die Kobra. Also jetzt läuft es auch bei mir, ja?
Die zeigst du mir aber nicht mit Köln, in Köln mit deinen Kondomen.
Ich will in Köln den herabschauenden Hund haben, aber sowas von.
Herabschauenden Hund kannst du noch mehr sagen. Nein. Naja, die Sache ist halt, also ich meine, als erstes muss ich mich für diese Solidaritätswelle hier, muss ich mich erst mal bei Twitter, muss ich mich mal bedanken. Das ist unfassbar, was der Basti da irgendwie ins Rollen gebracht hat und du auch, René. Also das war schon absurd, ja. Absurd im positiven Sinne, das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erträumt, ja. Ich habe es auch schon gesehen, ein paar Amerikaner haben unter Team Marvin gepostet, zwar vor 15 Tagen, aber die wissen wahrscheinlich auch Bescheid. Ja? Die wussten vorher Bescheid als wir. Und nee, also das ist grandios. Vielen Dank jetzt nochmal auch an dieser Stelle. Ich finde es interessant, wie die Eintracht dann mit dem Vorfall dann umgegangen ist. Auch, ich meine, ich wurde vormittags geblockt, halt, nachdem denen das anscheinend nicht gepasst hatte, wer weiß. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da mehrere Leute an dem Twitter-Account auch an einem Sonntag da rumschrauben. Es ist insofern ganz lustig, denn ich habe die ja auch nicht direkt angeschrieben. Ne? Ich habe ja nicht Eintracht News, der, guck mal hier, was ihr für ein Mist gepostet hat. Also erstmal, das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe es nur mit Hashtags gemacht. Aber da siehst du wenigstens, dass sie regelmäßig ihre Hashtags checken. Ja, also immerhin ist schon mal eine Erkenntnis. Und das hat ja dann auch medial die Welle gemacht. Ich glaube, der gute Max hat ja das retweetet. Und dann gab es mehrere Medienvertreter. Ich denke, bei Sport1 haben sie das ja dann irgendwie auch aufgenommen und haben daraus dann einen eigenen Beitrag bei Facebook gemacht, wie ich das gesehen habe. Und ich glaube, dass sich da irgendwie die Eintracht vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt hat. Was heißt die Eintracht? Die Leute, die halt dahinter dem Account sitzen. Und der ein oder andere verliert dann halt auch, sag ich mal, die Souveränität und hat mich dann irgendwie kurzerhand geblockt. Ja, fand ich irgendwie, war einfach amüsant. Ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt ein Drama. Fand aber toll, dass ihr dann sowas, eine Soli-Welle dann angeschlagen habt und dann plötzlich, gab es ja wirklich viele, die dann die Eintracht auch direkt angeschrieben haben, was ich unfassbar finde, die auch geschrieben haben, hier, so kann's ja nicht gehen und das ist ein super souveräner Typ und so weiter. Wie könnt ihr sowas machen? Das ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Ohne Scheiß, ich bin ja schon rot geworden. Ja, also, und dann gab auch die Alexandra hat dann irgendwie geschrieben, einer der liebsten Menschen, also da habe ich echt gedacht, meine Güte, jetzt also hole ich gleich die Taschentücher. Ja, also das war unfassbar. Ihr Menschen seid ziemlich verrückt, was ihr da in diesem komischen Twitter anstellt. Vielen Dank dafür. Und naja, das Ziel wurde ja erreicht. Die Eintracht hat mich entblockt. Ist mir dann auch wieder gefolgt. Mal schauen, wie lange das bleibt. Ja, wenn ich wieder was Kritisches schreibe, bin ich vielleicht dann bald wieder.
Du bist aber sagen, auf jeden Fall jetzt auf der Watchlist.
Ich bin auf jeden Fall auf der Watchlist. Ich muss aber sagen, was ich auch cool fand, das soll wirklich nicht unerwähnt bleiben, denn es kann ja sein, dass uns der eine oder andere hier auch zuhört. Die haben mir dann auch eine Mail geschrieben und das war eine sehr feine Mail, wo sie sich auch irgendwo entschuldigt haben, wo sie gesagt haben, dass sie gar nicht wissen, wie das passiert. Fand ich eine coole Sache. Man hätte es ja auch einfach stillschweigend behandeln können. Also da wurde dann schon der persönliche Kontakt gesucht. Das muss man hier mal positiv hervorheben. Ganz gleich ist es natürlich so, dass du generell Sachen einfach souverän handhaben kannst. Es ist doch überhaupt kein Drama, wenn du sagst, ach guck mal hier, ja genau, das Foto haben wir vom Mond geschossen oder keine Ahnung, oder wenn du ganz lustig bist, sagst, ah ja klar, so Fotos, das ist ganz, ganz klar, dass die so passieren. Wir geben unserem Praktikanten immer nur ein iPhone 2 in die Hand und dann passiert halt sowas. Also du kannst das ja persiflieren und dann wirkt das auch im Social-Media-Bereich total sympathisch und dann gewinnst du wahrscheinlich noch mehr Herzen dazu, als wenn du mit so einer komischen Aktion. Also du kannst damit ja auch spielen, weil es ist ja kein Drama, jeder macht mal Fehler und es ist ja, ich fand es ja nicht dramatisch, ich finde es halt lustig und dass Tony Kittel reagiert hat. Naja, eine Interaktion ist ja gar nicht verkehrt, aber man muss einfach vielleicht auch mal ein bisschen Selbstironie zeigen und dann gewinnt man viel mehr daran, als wenn man dann so reagiert. Wie gesagt, aber der Nachgang, was dann abends passiert ist, war dann durchaus erfreulich. So viel dazu.
Ich möchte an dieser Stelle wieder an die Aktion des VfB Stuttgart hinweisen, weil es halt gerade so wunderbar passt. Diese Aktion, die man aus den Late-Night-Shows in den USA kennt, wo dann irgendwelche Promis irgendwelche Hass-Tweets oder irgendwas vorlesen, das haben die Jungs vom VfB auch gemacht. Das wäre zum Beispiel halt auch so eine schöne Aktion gewesen, wie man sowas dann irgendwie hätte aufgreifen können. Aber ja, da sind wir wieder bei dem Punkt der mangelnden Professionalität. Gut. Wir haben noch ein paar mehr Dummschwätzer. Der Basti hat den Herrn Schweiger da aufgeschrieben.
Ja, ich habe den Herrn Schweiger schon vor seinem Auftritt nominiert, weil ich wusste, dass er mir auf jeden Fall was liefert. Und
also ganz ehrlich,
Til Schweiger hat mich nicht enttäuscht.
Doppelpass, also das ist halt auch... Also
das ist Gold, auf jeden Fall.
Da muss was bei rauskommen.
Da muss fast schon eine Sondersendung machen. Ja, und ich muss ganz ehrlich, ich gestehe, ich habe es nicht geschaut, weil ich keine Lust hatte, mir meine Laune versauen zu lassen an einem schönen, kuscheligen WWE-Sonntag. Deswegen habe ich es gar nicht geschaut, aber ich habe im Nachhinein gehört, dass er gefordert hat, dass einfach das Abseits abgeschafft wird. Irgendwie scheint er gefordert haben, dass es Abseits abgeschafft werden würde. Er würde gar nicht verstehen, dass es Abseits gibt, weil dann würde es doch voll abgehen. Da hat er quasi alles bestätigt, was ich mir vorstellen konnte, was er da so erzählt.
Also ganz ehrlich, ich hätte gerne eine Folge, wo sowohl Til Schweiger als auch Thorsten Leger zu Gast sind.
Und Karl Rummenigge als Moderator, ja?
Der ist quasi der Mentor von beiden. Können wir hinkriegen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber bei Til Schweiger fällt mir sowieso eigentlich nur ein, dass der Halbverstandene und der Halberfahrene nicht die Stufe der Bildung, sondern ihr Todfeind ist, ja. Und also das beweist er tagtäglich. Auch, ich meine, ich will ja gar nicht mit seiner Facebook Präsenz anfangen. Aber gut. Til Schweiger und Fußball, Dinge, die kein natürlich zusammenfinden treffen.
Ja, Til Schweiger und irgendwas kann, glaube ich, nicht zusammenfinden, aber naja. Gut, der dritte, den ich nominiert habe, der ist mir in dem Spiel gegen Augsburg irgendwie negativ aufgefallen. Das ist Dominik Kohr, ist ein unscheinbarer Spieler, aber der hat mich so genervt an dem Tag, weil er ständig am Diskutieren war, obwohl er, glaube ich, zwei Spielern von uns einen Ellbogen ins Gesicht gehauen hat. Und ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn Spieler, die wissen, dass sie sowas gemacht haben, dann mit dem Schiedsrichter die ganze Zeit diskutieren. Und er hatte 3-4 Szenen drin, wo ich mich echt krass über ihn aufgeregt habe. Und das ist jetzt nicht der typische Dummschwätzer, den wir haben, weil ich weiß natürlich auch nicht, was er da auf dem Platz alles erzählt hat, weil ich kein Lippenleser bin. Aber wir hatten jetzt die Eintracht und Til Schweiger und ich brauchte noch einen dritten und ansonsten ist mir diese Woche einfach kein anderer aufgefallen und dann so ist der arme Kerl in die Kategorie reingerutscht.
Ja, das ist eine Kategorie, da darf jeder mal mitspielen, so ist das nicht.
Gut, aber die dadurch, das, was die Eintracht abgezogen hat, es ist ja schon, Til Schweiger hat Glück gehabt, dass die Eintracht das Ding gerissen hat, weil ansonsten wäre er haushoher Favorit gewesen, aber dadurch, dass die Eintracht so unfassbar reagiert hat auf diese Nummer, gut, am Ende wieder mal, wenn es gesagt hat, am Ende noch, ich glaube, auch ein bisschen erstaunt gewesen sind, dass sie so direkt angeschrieben wurden. Aber am Anfang hat die Eintracht da echt so reagiert, keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein passender Vergleich ein. Aber die Eintracht, doch, die Eintracht hat ja so reagiert, wie, keine Ahnung, wie ein Hochverschuldeter, der gar nicht mehr zur Tür geht oder keine Briefe mehr aufmacht. So einfach komplett ignorieren. Und ich denke mir einfach, wieder, ich habe so viele Twitter-Accounts im Kopf gehabt, die das, was ihr alles gesagt habt, die das so souverän machen, selbst mit den Protagonisten. Und ich glaube, was der René eben gesagt hat, selbst Sky macht das auch. Ich glaube, Marcel Reif und Jessica Castro lesen auch Tweets vor. So.
Genau, ja, die machen das auch, genau.
Es ist doch ein leichtes.
Eine Sektion. Ja, ja.
Ja, das ist auch gar kein Drama. Es ist doch ein leichtes, das, was du gesagt hast. Ja, wir haben Bruchhagen gibt uns kein Geld für Social Media, wir haben nur alte iPhones. Ja, genau das, was du gesagt hast. Also, man kann das so selbstironisch nehmen. Und dann ist das alles kein Problem, aber. Nun ja, den Herrn Schweiger wird's freuen, wa? Aber ich werde ihn weiter im Auge behalten, dass er auf jeden Fall zum zweiten Mal in unsere Sendung kommt. Damit er auch irgendwann einen goldenen Kalle von uns bekommt. Den er dann mit Sicherheit bei Facebook mit 800 Ausrufezeichen kommentieren wird.
Dann aber auch zurecht.
Ja, ja. Aber Basti, ich denke, du solltest die Liste mit zwei Seiten schon vorlesen. Das hast du allen Leuten versprochen.
Ja, habe ich mich doch nicht geweigert. Wir haben leider keine Musik. Ich habe die Liste hier.
Ja, wollen wir das dann nächste Woche dann wirklich große vorbereiten? Nochmal so über die nächste Woche
reden? Ich kann die ja vorlesen. Also. Ich habe sie jetzt hier, also. Die Leute, es gibt bestimmt viele Leute, die hören nur deswegen zu.
Ja, deswegen haben wir das doch gedacht.
Genau, dann lassen Sie uns ganz am Ende machen, dann hauen wir jetzt schnell noch die Empfehlungen raus und dann kann Basti hier, wie gefordert, mit hocherotischer Stimme bitte
das
vorlesen. Genau. Ich habe noch eine Empfehlung, weil es gerade auf Twitter vorbeigeflogen ist. Der Herr Lost in Nippes hat ein Foto getwittert von seinem Karnevalskostüm. Ja? Also Lost in Nippes, a.k.a. John Travolta. Ich packe den Link in die Shownotes, das müsst ihr euch bitte alle angucken und liken oder mit Herzchen versehen und retweeten, das hat sowas von verdient. Das geht gar nicht.
Ach so, ich habe, glaube ich, einen Dummschwätzer vergessen. Ich weiß aber, wir haben ihn eh schon für sein Lebenswerk ausgezeichnet, aber Thorsten Legert hat auch wieder einen rausgehauen. Es hieß, jetzt spielt die Raffinesse auch eine besonders klare Antwort. Das kann man mal auf sich wirken lassen.
Das muss man auch wirken lassen.
Oje. Ich wiederhole, jetzt spielt die Raffinesse auch eine besonders klare Antwort.
Oh meine Güte, das ist halt super. Das ist schon philosophisch fast. Ja, also das Ding ist, ich vertue mich ja auch manchmal mit so Satzkonstruktionen und dann merke ich, ach, jetzt hat aber ein Wort so fast gefehlt oder so, ja, ein bisschen falsch eingesetzt. Aber der Leger treibt das wirklich, ich nenne ihn auch noch in der dritten Person hier so, der Legert, ja.
Dem Wendler jetzt noch, der Legert.
Der treibt das so ein bisschen an die Spitze, aber ich muss wirklich sagen, hoch emotional und hoch unterhaltend, ja, unterhaltsam, ja, das muss man schon mal sagen.
Definitiv, also.
Legert, da kann man kommentarlos einfach nichts mehr dazu sagen.
Ja, genau.
Nun gut. Das ist durchaus korrekt, ja.
So, Empfehlung. Herr Basti, Sie verbringen seit geraumer Zeit viel Zeit mit dem WWE Network.
Ja, es hat zwar nichts mit Fußball zu tun, aber ich bin echt angefixt, weil für den Preis von, ich glaube, es ist noch ein bisschen günstiger als Netflix, kann man sich jetzt das WWE-Network auch in Deutschland holen, über die PlayStation und über alle Devices schauen. Und da kann man wirklich alle Wrestling-Veranstaltungen, die jemals irgendwo stattgefunden haben, schauen. Und ja, ich bin schon ein bisschen addicted. Ich gucke abends nichts anderes mehr. Ich gucke nicht mal mehr Doppelpass. Und ich habe jetzt sogar angefangen, und es ist eigentlich so, für Leute, die früher auch Wrestling geschaut haben, ich habe jetzt einfach die Raw-Folge Nummer 1 angefangen mit Bret Hart und so ein Kram. Und die kann man chronologisch schauen mit den dazugehörigen Pay-Per-Views. Also man kann quasi nachleben, wie es früher war. Und wer sich für Wrestling nicht interessiert, wird damit nichts anfangen können. Aber ich glaube, es gibt ein paar und es gibt auf jeden Fall deutlich schlimmere Sachen, die man im Fernsehen schauen kann. Und ich habe gedacht, ich empfehle es mal, weil es mir so viel Freude bereitet hat.
Ja, und da schließe ich mich gerade noch an. Also ich denke, wenn wir jetzt hier schon drüber reden, dann reden wir noch eine Minute länger darüber. Find es nämlich sehr gut, dass du das sagst, denn es ist wirklich so, ich meine, wir wissen ja alle, Es gab eine Hochzeit des Wrestlings so Anfang, Mitte der 90er, Anfang der 90er, in dem das sehr geboomt hat, gerade der Name, den du eben angesprochen hast, Bret Hart, wird vielen was sagen. Bret Hart, der übrigens jetzt an Prostatakrebs erkrankt ist, also von hier aus unbekannterweise, also doch, ich kenne ihn, aber egal. alles Gute, das ist auch immer eine krasse Sache, aber das kannst du natürlich dann alles nachverfolgen, das ist eine super Angelegenheit, auch wenn du mit dem heutigen vielleicht nicht so viel anfangen kannst, aber 10 Euro im Monat, also 10 Dollar im Monat, also nochmal weniger als 10 Euro im Monat, finde ich eine interessante Sache. Du hast tolle ECW, WCW, WWE Pay-Per-Views, sogar du hast NWA, NWA, hast auch ein paar Veranstaltungen, also von Territories von damals. Das ist eine Angelegenheit, das lohnt sich für Wrestling-Fans, für Leute, die früher eine Verbindung dazu hatten und vielleicht sich jetzt langsam wieder rantasten wollen, denn auch heutzutage gibt es einiges, was durchaus sehenswert ist. Ich kann mich dem Basti nur anschließen und das WWE-Network empfehlen, denn bevor du die x-te Scheiß-Talkshow, sorry, jetzt werde ich mal wieder unflätig, siehst, ja, die nichts bringt, die zu nichts führt. Jeder Mensch wird mittlerweile, Politiker wird mittlerweile in irgendeine Scheiß-Talkshow geklemmt und muss irgendwas zu irgendwas sagen. Da habe ich das Gefühl, warum hören wir nicht langsam mal auf mit den ganzen Talkshows, wo sich dann jeder tagtäglich dafür darüber echauffiert. Die ganzen Politiker, die momentan in Verantwortung sind, müssen einfach lieber mal mehr Sachen machen, müssen handeln. Wenn ich jetzt sage, Flüchtlingsthematik und so weiter und so fort, wo wir hier einen gemeinschaftlichen Konsens finden müssen und so weiter und so fort. Aber da macht es keinen Sinn, dass jeder dann dauernd zu Talkshows in diesem rechten Quatschköpfen von der AfD eine Plattform bietet. Und wenn wir die Talkshows nicht mehr haben und das sich darüber nicht mehr jemand aufregen kann, dann könnt ihr euch gerne das WWE-Network anschauen. Da könnt ihr euch vielleicht auch drüber aufregen, könnt euch amüsieren über komische Gimmicks und ihr habt einen wesentlich besseren Abend und müsst euren Hass nicht bei Twitter loslassen, wie ich das auch immer mache, wenn ich Talkshows gucke.
Genau. Das war mein Gedanke. Ja, dann die Leute, die auch was schauen wollen, aber die halt nur mit dem Fußball was schauen wollen, die, ich habe die Messi-Doku ist, glaube ich, auf DVD rausgekommen. Die ist im Vergleich zur Ronaldo-Doku tatsächlich auch ernst zu nehmen, weil es so ein bisschen seine Geschichte wiedererzählt. Also ich fand die ganz, ist jetzt natürlich nichts Tiefgründiges, aber die ist ganz unterhaltsam, finde ich. Weil ich finde trotzdem, im Endeffekt ist Messi, glaube ich, trotzdem einer der besten Sportler unserer Zeit, unbestritten. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann empfehle ich noch nebenbei, trotz eines katastrophalen Titels, die aktuelle Rasenfunk-Folge, die kann man immer blind empfehlen, auch wenn der Titel diese Woche ist, Marvin Hitz ist Gott. Was uns Eintracht-Fans natürlich nicht mehr bewusst sein will, weil man gar keinen Bock mehr hat, an diese Szene zu denken und diese Situation im Kopf zu haben, von wegen, was wäre, wenn und keine Ahnung. Aber die kann ich auf jeden Fall blind empfehlen. Und ja, ich glaube, das waren schon alle meine Empfehlungen. Beziehungsweise habe ich hier noch ein kleines Sternchen, weil ich vergessen habe, jetzt haben wir sogar noch den fünften Dummschwätzer. Ich habe heute bei Facebook jemanden gesehen, tatsächlich, der gefordert hat, dass Stefan Effenberg doch bitte der Nachfolger von Bruchhagen werden soll. Und dann habe ich mir gedacht, er hat zwar kein offizielles Amt, aber für dermaßen, also für den abstrusen Vorschlag, ich nenne auch seinen Namen nicht, aber ich nominiere ihn hier anonym, weil das hat mich arg amüsiert, weil wie jemanden, der es nicht mal schafft, in der zweiten Liga bei Paderborn Trainer zu sein, jetzt die Eintracht als Vorstandsvorsitzender übernehmen soll, das war mir ein Rätsel, bis ich mir klar gemacht habe, wo ich das gefunden hatte. Und der Marvin hat es eben angesprochen, diese ganzen Sachen. Wir haben, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen. Brauchen wir nicht nochmal anfangen. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr amüsiert, dass es auf Menschen rumlaufen, die sich vorstellen können, dass Effenberg Vorstandsvorsitzender von Eintracht wird.
Das ist unfassbar. Wie Leute auf solche, haben die in letzter Zeit überhaupt keinen Fußball geguckt? Oder ignorieren die das? Ist ja so typisch, die versuchen die Antithesen zu formulieren, damit es möglichst konträr wirkt. Also Leute, da fehlt mir dann auch jeglicher Glaube, aber an die Fußballweisheit gewisser Leute.
Ich glaube, da steckt kein.
Beim Fußball kann man wenigstens auch drüber lachen. Also ja. Wenn es um Fußballthemen geht und solche Sachen werden rauskommen, dann kann ich auch drüber lachen. An anderen Stellen kriegt man da schon eher Herpes, wenn es dann um wirklich wichtige Sachen geht, wie das Weltgeschehen oder das angebliche Gründen einer Bürgerwehr oder so ein Dreck.
Das war ja lustig, ja. Das waren aber, das, um da nochmal einzusagen, das waren ja die Partei, die das gemacht hat, ne? Hast du mitbekommen? Meinst du? Das war die Partei, die diese Anzeige als Witz geschaltet hat.
Nee, das habe ich schon mitgekriegt. Ich meinte jetzt aber tatsächlich Privatpersonen, die das tatsächlich ernst meinen. Also,
da gibt es ja schon die Instanz sind, ja, genau.
Das ist dermaßen gruselig, aber wir haben ja letzte Woche schon ausführlich und wir haben auch einiges Lob dafür bekommen. Danke nochmal an der Stelle an alle, die das gefeiert haben. Ja, vielen Dank. Bei Lost in Nippes und der Rebiger waren es, glaube ich, die uns sogar einen Award verleihen wollten. Aber im Endeffekt ist es, wie der Marvin hat es schon mal gesagt, das ist eigentlich ein Thema für einen anderen Podcast, aber es ist trotzdem immer wieder kurios und teilweise, es ist so ein Mischen, du weißt gar nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Also es gibt Situationen, da muss ich tatsächlich echt lachen, obwohl es eigentlich echt traurig ist. Und wollen wir nicht davon anfangen?
Es ist momentan halt echt so, dass man sich wirklich, wie du gesagt hast, nur gruseln kann. Ja, in gewissen Stellen, aber eigentlich würde ich mich viel lieber nur bei Akte X gruseln, was jetzt bald wieder im Fernsehen kommt, in den USA läuft schon. Und deswegen versuche ich jetzt die Überleitung zu finden und spreche mal einen vorsichtigen Seebefehl. Seebefehl finde ich auch immer kacke. Also hört an, wie Leute geht zur See und schwimmt dort. Aber einen kleinen Vorschlag. Schaut euch mal Akte X an, sagt mir mal, was ihr denkt, weil das würde mich mal interessieren. Ich habe selber noch nicht reingeschaut, aber ich meine, David Duchovny und Gillian Anderson gehen immer. Die Gillian Anderson, also super, super toll. Und David Duchovny, den fand ich ja bei Californication schon mittlerweile. Ja, schon früher bei Akte X gut. Schaut euch das mal an, wenn ihr euch mal anderweitig gruseln wollt. Man kann ja sich auch nicht immer nur Eintracht-Spiele geben. Ne?
Oder den Doppelpass.
Oder den Doppelpack.
So, und jetzt kommen wir zu der Sektion, wo alle schon lange drauf gewartet haben. Der Basti wird die nächste halbe Stunde Namen vorlesen. Und zwar die Namen von den Menschen, die zum Team Marvin gehören. Und zwar hiermit hochoffiziell.
Ja, dann fangen wir doch an. Ihr müsst vielleicht zwischendrin ab und zu was sagen, dass es nicht zu monoton rüberkommt. Falls ihr jemanden kennt, könnt ihr ja kurz irgendwie noch Grüße dazu raushauen. Ich fange einmal oben an. Dann grüßen wir den Dennis-X-. Wir grüßen das Adlerforum. Wir grüßen den D. Dirkinho. Sehr gut, dass du eine Unterstützung brauchst. Dann, weil viele Namen sind auch merkwürdig auszusprechen. Und wenn ich was falsch ausspreche, tut es mir sehr leid. Dann haben wir den I am Gandino. Wir haben den Ali Pascha. Wir haben Sonos Rox, Nobody JPH, den Basalti, den Johannes Dehan, den Ötschi, den Basum FFM, den Jörg K., Gippoline, Epicbot Malte, Black Templar, die Whatever Caro, die vorhin schon von Marvin angesprochene Alexandra mit H am Ende, Temisu 501, hat was vielleicht mit der Leweis zu tun, keine Ahnung, der SGE Gonzo, der uns allen bekannt ist, Thomas Kante, der Dürümboy, Grenzwertig AFK. Super Name, fand ich, habe ich auch sehr gut gefällt. Ja. Grenzwertig AFK, auch ein cooler Name, der Babo Buddha. Dann, sehr gefährlich. Jan D., Jalzin Imre, Nick 2012, dann besonders das Missbildchen 79, die Stehblock Barbie, SGFFM 86, die Frau Mima aus Mainz leider. Es hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass der nächste User alte Klofrau heißt. Dann Basago, Big Bamboo 361, Superheld mit A, Darth Maul, Frei Sie, dann Stefan Krieger vom Block G, Grüße da rüber.
Jawohl.
Dann HUW Forever, Backflip Bacon, Frankfurt Dude, Hesse James, Stubenzocker. Hesse
James auch geil, ja.
Jasper Jones, Olli Adler Ultra, Andreas Hammel 06, Attila, 4 Attila 78, Ronja in Klammern. Dann 1959.com ist, glaube ich, auch dabei gewesen. Und der letzte Gruß, der geht an unseren Olli Schwarz-Weiß wie Schnee, der uns aufgefordert hat, eine Radiosendung zu machen und dafür das Wetter zuständig sein soll, will. Der auch den Hashtag Grenzerotik erfunden hat. Auch wenn meine Schwester nicht so grenzerotisch war und die Musik gefehlt hat, aber vielleicht kommen wir ja nochmal die Gelegenheit, irgendwelche Listen vorzulesen, die.
Ja, wir machen das wird so zurück. Irgendwann mit einem anderen Hashtag.
Mit einem anderen Hashtag, ja, genau.
Genau, hiermit der Aufruf an alle Remix-Künstler. Ihr habt jetzt eine lange Liste mit Namen, wenn ihr da noch ein bisschen fancy Musik drunter legen wollt. Wir würden es grandios feiern.
Basti, hast du echt gut gemacht, denn also mit
Ach so, sorry, wenn ich noch einen vergessen habe, der soll mir bitte irgendwie schreiben auf irgendwelchen Kanälen. Ich werde ihn nächste Woche auf ganz besondere, entschuldigende Weise nochmal erwähnen. Aber ich hoffe, dass alle dabei waren.
Genau. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für alles. War eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ihr alten Spinne.
Genau, alles nochmal nachzulesen unter eintracht-podcast.de/teammarvin. Ansonsten alle Links und alle Shownotes zu dieser Folge dann auch
Team
wieder.
Das ist geil, das ist so wie, das hat mich auch ein bisschen an, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil ich schon wieder mal im Wrestling-Flash war. Dieses Team Marvin hat mich so ein bisschen ans Yes-Movement erinnert und ich habe mir so vorgestellt, wie die Leute zu Hause sind. Yes, yes. Nun ja, vielleicht machen wir bald ein paar T-Shirts mit Team Marvin. Sorry,
Ganesh. Das ist jetzt schon zu viel der Ehre.
Jetzt sind es überhand.
Ich bin auch froh, wenn das alles ein Ende hat, weil das ist mir die Schamesröte, treibt mir das ins Gesicht oder so. Ich werde normalfarbig. Ja, mittlerweile könnte man schon fast denken, dass ich irgendwie, was weiß ich, ein Sonnenstudio gebe und immer mich verbrenne oder so. Oder vielleicht Rouge trage. Ja. Also, aber gut, wenn ich Rouge trage, dann, gut, egal.
Lass mich. Dann kommst du mit uns nach Köln.
Ja. Genau. Wo wir beim Kölner Karneval werden. Nein.
Genau, vielleicht sollten wir uns einfach auch so ein paar Team Marvin-Winkehände oder sowas besorgen.
Nein, jetzt genau, ist gut. Keine.
Wrestling. Genau, weitere Merchandise-Vorschläge gerne in den Kommentaren zur aktuellen Folge. Nicht wahr?
Yes.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Nächste Woche ist hier die Ultra-Faschings-Karneval-Whatever-Folge. Wir werden uns alle unsere roten Nasen aufsetzen oder andere, weil ich rote Nasen produzieren und
rote Nasen produzieren macht eher Sinn, ja.
Hoffentlich über ein torreiches Spiel gegen den VfB Stuttgart sprechen, was nicht so ausgeht, wie der Basti es getippt hat. Wiederhole mal, nicht so, wie der Basti es getippt hat. Aber hoffentlich wahrscheinlich trotzdem sehr schön. Gut, dann wünschen wir eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende, viel Spaß auf irgendwelchen närrischen Veranstaltungen und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!